Hallo und herzlich willkommen zu Folge 140 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Max Grimm von Maro.coffee über die Maro Model One. Ja, und die Maro Model One, die hat es in sich, denn die ist eine Siebträger-Espresso-Kaffeemaschine der neuesten Generation, die der Max zusammen mit seinem Co-Founder Robin im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und sie haben das gebootstrapped in einem Markt, ja, der natürlich sehr traditionell ist, und den mit modernster Technologie aufzumischen ist nicht so einfach. Fand ich super interessant. Wir sprechen auch darüber, wie man so eine Kaffeemaschine remote debuggen kann, was für Werte sie von der Kaffeemaschine sammeln und dann in die Weiterentwicklung einfließen lassen. Und ganz besonders interessant fand ich den doch sehr besonderen Kundensupport, den der Max und sein Team hier an den Tag legen und wie sie eben ihren Kunden helfen, dass sie zufrieden sind. Die Kaffeemaschine ist natürlich nicht günstig, aber das sind Siebträgermaschinen sowieso nicht. Auch darüber sprechen wir natürlich. Und ich fand es sehr interessant und ich glaube, ich hatte in kaum einer Folge so wenig Redeanteil wie in dieser Folge. Und bevor es jetzt direkt losgeht, noch ein, zwei Hinweise in eigener Sache. Ich bin nächste Woche auf der Bits and Pretzels in München. Solltest du auch da sein, schreib mir doch gern über LinkedIn oder per E-Mail übers Kontaktformular auf happybootstrapping.de. Da können wir uns vor Ort austauschen und vielleicht ein Bierchen zusammen trinken. Ansonsten erreichen mich da immer wieder auch die Anfragen zum Thema Community, zum Podcast Bootstrapping Community. Da gibt's ein paar Ideen. Falls du daran interessiert bist, dann trag dich doch gern kurz ein, es gibt einen Link in den Shownotes, Podcast Community Umfrage heißt der. Zum Podcast gibt's auch einen Newsletter, wenn du nicht alle Folgen hören kannst oder willst, abonniere den einfach auf der Website und wie immer freue ich mich über Vorschläge für neue Gäste, einfach übers Kontaktformular oder auch per E-Mail auf der Webseite einreichen. So, und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Max und mir. Viel Spaß! Hallo Max und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi Andreas, schön hier zu sein.
Freut mich auch, weil so Hardware-Cases habe ich ja nicht so häufig im Podcast, weil es ein bisschen komplizierter sein kann. Aber erzähl noch mal, wer du bist und was du genau machst.
Genau, ich bin der Max. Ich bin einer der Mitgründer, einer der zwei Gründer eigentlich von Maro oder genauer gesagt Maro Coffee Engineering GmbH. Und wir haben 2020 im Grunde angefangen. Wir heißt in dem Fall mein damaliger Kumpel Robin und ich, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, Siebträger, Espressomaschinen, cooles Ding, macht echt viel Spaß, aber wie kriegt man das ins 21. Jahrhundert? Was meine ich damit? 21. Jahrhundert, Siebträgermaschinen sind gerade voll das Thema. Ich denke, man kommt gerade auf Social Media eigentlich gar nicht drumherum um die Frage, wann bin ich auch dabei, wann zieht bei mir zu Hause eine Siebträgermaschine ein? Aber sie kommen natürlich auch immer mit ein paar Tücken, ob das jetzt Aufheizzeit, Energieeffizienz oder sind. Vor allem aber Einfachheit beim Einstieg, Frustrationskurve beim Einstieg, all diese Sachen. Und Robin und ich haben uns eigentlich damit mit der Frage auseinandergesetzt, muss das so sein? Oder kann man mit den Möglichkeiten heutiger Technologien auch eine Siebträgermaschine bauen, die schnell aufgeheizt ist, trotzdem mega reproduzierbar und zuverlässig funktioniert, weniger Energie verbraucht und einfach viel mehr Spaß beim Benutzen macht, weil ich bessere Einblicke habe, mehr verstellen kann oder eben gar nicht so viel verstellen kann, weil ich gerade am Anfang bin. Und das ist genau das Thema, womit wir uns auseinandergesetzt haben, weil wir genervt waren von dem, wie es der Status quo technologisch in dem Markt hergegeben hat. Die Fragen in Foren, in Facebook-Gruppen und auch im echten Leben. Ich habe eine Zeit lang als Barista in einem Café gearbeitet und auch viel Technik dort gemacht. Und die sind immer wieder die gleichen. Ja, eigentlich wollen alle was relativ Überschaubares und Logisches und die Hersteller in dem Segment geben es dem Kunden nicht, weil sie technologisch da eben nicht bereit sind, abzuweichen von dem, was sie tun. Das fanden wir blöd. War vielleicht auch ein bisschen dieses jugendliche, naive, draufgängerische Ding am Anfang. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt und am Ende so ein bisschen ungeplant ein komplett neues Produkt mit einer komplett neuen Technologie entwickelt. Und jetzt bringen wir die auf den Markt, machen das Ganze seit 2 Jahren auch im aktiven Verkauf mit echten Kunden, mit den echten Problemen, die sowas gibt, aber auch mit der echten Freude, die man hat, ein Produkt zu entwickeln. Eben eine Hardware, die jetzt auch in Küchen steht. Genau, und das ist das, was ich bin. Das ist das, was ich mache. Vielleicht noch eine Randinfo. Ich bin jetzt 24 Jahre alt. Das habe ich bei der Vorstellung jetzt ganz am Anfang ein bisschen vergessen. Ich weiß, das wird immer wieder zum Thema. Deswegen sage ich es jetzt hier einmal schon an der Stelle Robin genauso. Und so viel zu mir vielleicht zum Anfang.
Das ist schon recht jung für sowas, ne? Du bist 20 Jahre jünger wie ich und ich werde jetzt nie auf die Idee kommen, ein Hardware-Startup zu machen.
Also, ich kam ja auch gar nicht auf die Idee, ein Hardware-Startup zu machen. Im Endeffekt war ich einfach ein interessierter Bastler und das trifft eins zu eins so auf Robin zu und wir wollten gucken, ob man es nicht besser machen kann und der Weg dahin hat uns dahin getrieben, das Ganze eben auch in eine Firma zu machen, in ein echtes Produkt, in ein kaufbares Produkt umzuwandeln. Das war wirklich eher part of the progress rather than ein Plan am Anfang. Das kann man so einfach wirklich nicht sagen. Das wäre wirklich organisch, naiv, wie gesagt, so ein bisschen reingeschlittert und jetzt bin ich einfach sehr froh, dass es so passiert ist.
Und der Name Maro, der ist logischerweise aus euren beiden Namen entstanden und Roma wäre etwas blöd gewesen, das in Google zu machen. Deswegen habt ihr euch so rum entschieden oder was ist die Story dafür?
Hey, ich sag's dir, wie es ist. Im Marketing muss ich ein bisschen reinwachsen. Also die ersten Ideen zur Namensgebung, wir dachten immer, es muss sich irgendwie mit unseren Namen ergeben. Ja, aber so analytisch und technisch, wie wir zu der Zeit vor allem unterwegs waren, wir kamen nicht auf einfache Sachen. Robin heißt Kuprat mit Nachnamen, ich heiße Grimm mit Nachnamen. Wir dachten an sowas wie Kup Grimm oder Grimm Kup oder noch wildere Mischungen aus allem. Tatsächlich ist Maro die Idee von außerhalb gewesen irgendwann, die so perfekt gepasst hat. Genau der Roma-Gedanke, den du meinst, der ist aus diversen Gründen nicht wirklich zeitgemäß oder praktisch oder sinnvoll. Einerseits ethnisch-kulturell vielleicht ein Begriff, mit dem man sich jetzt, also wo nicht wir jetzt diejenigen sind, die diesen neu benutzen oder neu definieren. Und dann eben auch dieser Italien-Bezug, wo wir tendenziell eher von abweichen mit unserem Statement, als jetzt das proaktiv so zu setzen.
Weil es bei den Italienern nicht gut ankommt, was ihr macht?
Nee, weil italienische Kaffeekultur nicht mehr das Nonplusultra ist, vor allem nicht in dem Segment, wo wir unterwegs sind. Das heißt nicht, dass man in Italien keinen guten Kaffee trinken kann. Es ist eher so ein bisschen die Grundlage, dass gerade in einer nördlicheren Region einfach ein bisschen anders auf Kaffee draufgeschaut wird, sich eine andere Richtung Kaffeegeschmack entwickelt hat und eine andere Art auf Kaffee als Produkt, als sowohl in der Tasse, aber auch von der Herkunft her darüber nachzudenken. Das Ganze nennt sich Specialty Coffee. Man liest das auch mittlerweile probably überall in jeder größeren Stadt. Wenn man durchläuft, liest man hier Specialty Coffee, da Specialty Coffee. Eine Entwicklung, die ich wahnsinnig unterstütze und wertschätze. Aber genau darum geht es im Endeffekt, einen anderen Blick auf die komplette Wertschöpfungskette Kaffee zu haben. Und das ist jetzt eher was außerhalb des italienischen Kaffees passiert. Die Kaffees, die wir so trinken im Alltag, sind auch von der Art, wie es geröstet ist, von der Art, was an Geschmäckern betont wird, relativ weit weg von dem, was in Italien abgeht. So. Und das, ja, deswegen ist da die Verbindung einfach nicht so richtig da. Es wäre Quatsch gewesen, sich damit zu connecten. Und mal so markengestaltungsmäßig darauf geblickt, wir sind ja eher diejenigen, die gegen die alten Siebträgermaschinenhersteller aus Italien eine neue Technologie hervorbringen wollen. Warum sollen wir uns jetzt in eine Reihe mit denen stellen, wenn wir uns eigentlich aus dieser Reihe befreien wollen mit der Technologie, die wir entwickeln, ja? Das waren dann so die Gedanken. Aber es versteht tatsächlich auch nicht jeder relativ schnell, dass Maro von Max und Robin kommt. Aha. Ja, und es sollte natürlich international gut aussprechbar sein, weil wie das so ist, wenn man am Anfang ist, man denkt natürlich sofort an Skalierung in alle Märkte. Und für uns war das ein großes Thema, weil zum Beispiel in unserem Segment die Marke Mahlkönig existiert, eine wahnsinnig renommierte, reputationsvolle Firma aus Norddeutschland im Grunde. Heute mit Konzernsitz zwar in der Schweiz, aber die produzieren auch noch in Deutschland, sind halt international unterwegs und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie man in YouTube-Videos von englischsprachigen Content-Creatern hört, da ist es dann halt nicht Mahlkönig, sondern Mahlkönig. Und das funktioniert bei einer alten Marke, die so viele Leute kennen, schon irgendwie, aber da war klar, bevor wir sowas haben auf unserer Marke, gucken wir, dass es irgendwie grob überall aussprechbar ist.
Ich verstehe. Ich hatte mal den Robin von Kurviker zu Gast. Das ist eine Motorrad-App, eine Navigations-App, so für kurvige Strecken. Und die haben tatsächlich das auch so gemacht, dass die den Namen in ganz Europa nutzen. Ne? Das ist auch witzig. Hat mich überrascht, aber es scheint zu funktionieren. Also in Frankreich heißt die App dann auch Kurviker, wie auch immer die Franzosen das aussprechen. Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall witzig. Aber den Gag verstehen sie wahrscheinlich nicht oder müssen sie sich dann kurz ergoogeln. Ja. Was mich immer so interessiert ist, wie groß seid ihr denn heute? Seid ihr nur zu zweit? Gibt es schon mehrere Leute, die bei euch arbeiten? Kannst du ein bisschen was zur Anzahl Umsätzen sagen?
Ja, voll.
Zahlen,
Daten, Fakten, alles klar. Also wir sind als Maro tatsächlich genau in diesem Maro-Setup gestartet und haben das auch die längste Zeit von Maro, also seit 2020, genauso behalten. Wir haben also zu zweit die komplette Entwicklung gemacht, nur wirklich, wenn es absolut notwendig war, mal irgendwo externe Ressourcen als Freelance oder als Dienstleistung dazugekauft, aus mehreren Gründen. Aber da das Thema des Podcasts Bootstrapping ist, kannst du dir den Hauptgrund dafür tendenziell erdenken. Wir wollten unser Projekt so schlank und so agil halten, wie es nur irgendwie ging. Und es ist auch organisch aus dem gemeinsamen zu zweit entwickeln heraus entstanden. Anstellungen waren für uns in dem Zeitraum gar nicht so ein Thema. Es war irgendwie weit weg vom Machbaren. Aber zum genauen Zustand damals kommen wir ja sicherlich später nochmal. Mittlerweile, vor allem aber eigentlich seit April diesen Jahres, ist Maro ein ordentliches Stück gewachsen. Also wir haben im April den ersten Vollzeitmitarbeiter angestellt, das ist unser Vincent. Wir sind sehr froh, ihn zu haben. Ich bin extrem froh, ihn zu haben, weil er kam im Endeffekt zu einem Zeitpunkt, wo ich mit der Menge an Kundenkontakt schier alleine nicht mehr klarkam, ohne nur noch das eine Thema zu machen. Und zu einer Firma, vor allem im Hardware-Bereich, gehört deutlichst mehr als nur Kundenbetreuung. Aber mir oder uns ist Kundenbetreuung von Anfang an der wichtigste Part gewesen, weil wir hochpreisige neue Technologie in einem nischigen Markt verkaufen. War unser Ansinn, immer eine wahnsinnig enge Connection zu den Kunden zu haben, sowohl im Problem- oder Hilfefall als auch im Beratungsfall, manchmal auch einfach im Kontakthaltefall, sich gegenseitig irgendwie über Möglichkeiten, zukünftige Updates, zukünftige Features zu unterhalten, all diese Sachen, da lege ich einen extrem hohen Wert drauf. Und Vincent kam genau dafür und glücklicherweise hat er auch noch ein ganz gutes Händchen mit Kameras und macht seitdem auch unseren Content. Der war im Endeffekt im April unser erster wirklich Festangestellter. Vorher hatten wir schon länger eine Minijobberin, die Emmy, die macht bei uns vor allem Instagram und so ein bisschen generellen Marketing-Support, studiert aber auch beruflich quasi. Minijobler hatten wir hier und da vor allem zum Messe-Support mal, aber wirklich mit Vincent den ersten Festangestellten. Jetzt im Juli kam der Nikolas dazu, der ist gerade frisch mit dem Diplom aus der Uni raus im Maschinenbau und unterstützt uns jetzt halt bei Entwicklungsthemen, bei Verbesserungsthemen und vor allem in der Produktionsorganisation, also Supply Chain. Wann ist welches Teil wo? Wir haben eine Fertigungstiefe, die teilweise relativ immens ist. Über die Supply Chain weg, teilweise mehrere Sachen in einem Zulieferer drin. Aber wir haben sehr viele unterschiedliche Themen bei uns. Und damit die Produktion und damit auch Lieferzeiten und Stückzahlen passen, haben wir uns dafür entschieden, an der Stelle jemanden dazu zu holen, weil Robin das bis dato eigentlich so ziemlich in seiner Hand hatte, aber eben auch die Software bei ihm liegt. Und Software ist bei uns ein riesiges Thema, was im Grunde nie genug Zeit haben kann. Deswegen haben wir das jetzt so ein bisschen umgedreht. Und eine neue Minijoblerin haben wir auch noch dazu bekommen, das ist die Izzy, die kam jetzt letzten Monat, die kennen wir auch schon länger, die hat uns auch schon bei ein oder anderen Messen ausgeholfen und die organisiert mit uns jetzt die upcoming Events, also alles was offline ist, wollen wir sehr viel stärker in den Fokus ziehen, einfach weil das Live-Erleben von dem Produkt wahnsinnig wichtig ist, hat uns einfach die Erfahrung gezeigt, wir haben immer schon Live-Demos gemacht für Kunden aber und viel Messen gemacht, aber das ist schöner, wenn man das eigene in der Hand hat und mehr Möglichkeiten schafft. Also wir sind jetzt aktuell rein intern eben 4 Leute Vollzeit, 2 Minijoblerinnen. Das wird auch noch nicht so ganz das Ende sein. Das kann ich auch auf jeden Fall mal ankündigen. Also da werden noch Menschen dazukommen. Und dann haben wir natürlich noch trotzdem drumherum 1, 2, 3 Externe, die uns mit Leib und Seele tatkräftig unterstützen bei dem, was wir tun. Mit teilweise auch schon sehr langen Beziehungen, die wir wahnsinnig wertschätzen. Und es einfach praktisch ist, das so zielgerichtet, da wo man es braucht, einzusetzen. Das ist so das Setup von uns.
Und ihr habt ein Produkt aktuell, da gibt es ein paar so Zubehörsachen noch drumherum. Also es gibt das Maro Model One heißt es, glaube ich, da kommen wir, glaube ich, gleich dazu. Und das ist euer Hauptumsatzbringer logischerweise. Kannst du, wie viele Geräte habt ihr ungefähr schon verkauft?
Also Stand heute, ganz genau kann ich es dir nicht sagen, werden das so knapp unter 400 Maschinen sein, die wir in den letzten 1,5, 2 Jahren verkauft haben. Irgendwas so zwischen 360 und 400 müssten wir jetzt gerade stehen. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Aber so, das ist so der Bereich, in dem man sich das Ganze rechnen kann. Das ist natürlich super zyklisch verlaufen. Einerseits, weil es ein zyklisches Jahresgeschäft ist. Es wurde am Anfang natürlich durch diese Bekanntheitswerdungseffekte so ein bisschen überdeckt. Dieses Jahr haben wir es auf jeden Fall gemerkt, dass der Sommerurlaub nicht die Zeit ist, in der Siebträgermaschinen gekauft werden zum Beispiel. Und ja, das hat sich jetzt quasi so von wirklich Monaten mit 2 Verkäufen im Monat irgendwann im Januar letzten Jahres gesteigert bis auf Monate, wo wir 40 Maschinen auch mal in einem Monat an den Mann bringen konnten oder an die Frau. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Entwicklung, das zu sehen. Da gehört im T2C-Bereich eine Menge Arbeit dazu. Ja. Das ist ziemlich krass. Aber ja, das ist unser Hauptprodukt. Damit machen wir den Hauptumsatz auf jeden Fall. Es ist das Produkt, von dem wir leben als Firma. Das ist komplett klar.
Ja. Aber dann seid ihr ja schon 7-stellig umsatztechnisch, wenn ich mir das mal so hochrechne, in Summe zumindest über alle.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja, Umsatz ist natürlich immer nicht das Einzige, was man bei so einer Geschichte betrachtet. Marge ist natürlich auch ein relevantes Thema. Gerade da Hardware-Bereich, Produktneueinführung in den Markt. Margen werden da am Anfang nie da sein, wo man sie braucht. Und das ist jetzt eine langfristige Aufgabe, vor allem für uns. Eine sehr filigrane Aufgabe, da gehen wir mit sehr viel Vorsicht dran, weil wir im Besonderen stehen wir für eine exzellente Qualität. Sowohl in der Funktionsweise, was das Espresso-Technische angeht, aber eben auch was Materialisierung, Look and Feel, tatsächlich wilde Materialien und wilde Designentscheidungen, die wir getroffen haben, die einfach nur nice sind, die einfach nur gut funktionieren, die richtig, richtig krass sind, die aber auch ihr Geld kosten in der Herstellung. Und da gehen wir wirklich sehr, sehr filigran vor, weil wir wollen natürlich Kosten sparen und effizienter arbeiten. Aber es darf, bei uns ist wirklich die Cutting Edge wirklich die, sobald es jemand merken könnte, sobald sich dadurch eine Qualität an einem Produkt auch nur im Ansatz spürbar absenken würde, ist diese Idee für uns sofort raus. Das heißt, da sind wir in sehr kleinen Schritten unterwegs, langfristig das Produkt noch besser zu gestalten von der Marge her. Aber es ist eigentlich schon erwähnenswert und auch logisch als gebootstrappte Firma, dass wir Marge machen. Dass wir überhaupt Marge machen im Moment, finde ich immer wieder, ist eine Sache, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben mit dem Produkt. Also ein Produkt neu erschaffen, vermarkten als D2C-Firma, dann auch noch mit dem Produkt eigentlich ab der 41. Maschine Geld verdient. Wir haben die ersten 40 mit einem Rabatt verkauft damals. Die waren defizitär, aber seitdem haben wir eigentlich keine defizitäre Maschine verkauft. Und das ist doch ein sehr cooler Zustand. Und auch ein Zustand, den ich sehr wertschöpfend finde. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass das, was wir machen, nicht nur ideell Sinn macht, sondern tatsächlich von Sekunde 1 an irgendwie zumindest Rohertrag erzeugt.
Was bedeutet ein exzellenter Support für dich bei einer Kaffeemaschine? Kann ich dann telefonieren wir über FaceTime, WhatsApp, wenn ich ein Problem habe und du hilfst mir dann direkt so remote an der Maschine?
Tatsächlich ja, da bist du ziemlich nah dran an deinem okay. Thema jetzt. Also Model One ist ein IoT-Produkt, sprich es hat halt einfach eine Verbindung in dein Netzwerk. Das nutzen wir für drei Sachen eigentlich. Entweder du kriegst ein Software-Update darüber, weil wir ständig neue Features entwickeln und Kundenwünsche versuchen in der Realität der Software umzusetzen. Die zweite Option ist ein Remote-Service. Sollte mal irgendwas sein mit der Software, irgendwas verhält sich nicht so, wie es soll, können wir von der Ferne uns quasi in deine Maschine, auf deine Maschine aufschalten und checken, was geht hier ab, was ist wo. Das sind Sachen, die haben wir vor allem in den ersten 5 Monaten nach Marktstart gerne und häufig benutzt, weil Software-Debugging ist eine Sache, die im Feld nochmal anders vonnöten ist als im Testing vorher. Und die dritte Variante ist unsere neue Maro Home. Wir haben im Endeffekt jetzt über ein Jahr lang, so also ab Juni letzten Jahres bis Juni diesen Jahres, einen eigenen Software-Kosmos noch außerhalb der Website, der Maschine gebaut, in dem Kunden ihre Shots bewerten können, einen Feed sehen von was bei uns gerade so abgeht, Events anschauen können, eine Bezugsdatenbank haben. Also wirklich von Analyse über Sharing mit einem eigenen Forum, wo sich unsere Kunden austauschen. Da ist einfach alles drin in der Home. Und das heißt, es gibt halt einen Datentransfer von der Maschine einfach nur über Espresso-Daten. Ja, also wie lief dieser Shot? Welche Druck- und Durchflusskurve war da? Und so ein bisschen Analysezeug, das machen wir. Wir reden hier natürlich auch nicht über den durchschnittlichen Kaffeetrinker. Ich komme morgens in die Küche, drücke einen Knopf und dann will ich etwas, was mich wach macht, was Bitterstoffe enthält und im Optimalfall einfach Glücksgefühle erlöst, so. Das ist nicht das Requirement unserer Kunden, zumindest nicht von dem Durchschnitt unserer Kunden. Wir haben sehr, sehr breit gefächertes Spektrum an Kaffeeansprüchen und Herangehensweisen an den Kaffee, weil wir viele Sachen besser gemacht haben mit dem Produkt. Also, wir haben zum Beispiel gar nicht geplant, so richtig in der Masse AnfängerInnen abzuholen mit dem Produkt. Aber dadurch, dass wir uns extra für die Partner der Nerds eigentlich Gedanken gemacht haben, wie die diese Maschine benutzen, haben wir extrem viele Kunden, die diese Einfachheit, die wir da reingebracht haben, über kleine helfende Algorithmen, über Visualisierung, Abstrahierung von dem Prozess, so ein bisschen guided, Hilfe an jeder Stelle. Das wird so wertgeschätzt, dass wir mittlerweile einfach, also in der Stand der letzten Umfrage, 37% unserer Kunden einfach im Anfängermodus unterwegs sind, in unserem Explorer-Mode. Das war gar nicht so geplant, aber freut uns natürlich total, wenn unsere Gedanken so Wirkung fassen. Ja, das ist so der. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt einfach in Rage geredet. Was war denn deine letzte Frage?
Das habe ich schon gemerkt, ja. Du hast ein bisschen, mich hat es interessiert, wie du den Support machst und bist da dann über
genau, also,
gekommen, dass man sich remote aufs Gerät schalten kann. Und das finde ich ja, ich finde es ja schon ziemlich geil, dass ihr sowas bedacht habt, ehrlicherweise. Aber ich habe jetzt heute nicht in unserem Gespräch nicht damit gerechnet, dass wir über Espresso Kurven reden oder wie hast du die gedacht? Druckkurven. Also.
Oh doch, da können wir noch ganz viel drüber reden. Da ist nämlich die Magie drin, das sage ich dir. Aber zu dem Support zurück, das ist aber, also das, was ich erzählt habe, war fast eine notwendige Kurve, weil es sollte ausdrücken, wie viele unterschiedliche Menschen das Produkt haben, wie viele unterschiedliche Bedürfnisse hinter dem Kauf stehen. Und dafür sollten wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Erstens, jetzt mal überhaupt bevor irgendwas verkauft wird, haben wir ein sehr teures Produkt, sind eine sehr, sehr junge Firma. und verkaufen Sachen, die technologisch vor unserem Produkt gar nicht möglich gewesen wären. Das heißt, es gibt so eine Trust Gap, über die wir drüber müssen. Und aus der Erfahrung heraus hilft dabei einfach Nahbarkeit und Authentizität wahnsinnig doll. Das heißt, wir suchen einfach alle Möglichkeiten, wie jemand mit uns in Kontakt treten würde, channeln die und versuchen schnell verfügbar zu sein und auf Fragen reagieren zu können und den Kunden ein gutes Gefühl zu geben, bei uns im Endeffekt als Firma Geld zu lassen, jetzt mal so ganz blöd umgangssprachlich gesagt, weil es eben doch eine ganz schöne Menge Geld ist. Und das machen wir zum Beispiel, angefangen hat alles über E-Mail, relativ klassisch, dass Kontaktformulare da waren und es für mich halt einfach ein deutlicher Drang war, diese Kontaktformular-Anfragen auch zu beantworten. Und dann da eben auch nicht bei Grundsatzfragen dann irgendwann aufzuhören, sondern bis in eine Beratung, bis in die Tiefe rein. Es sind schon Freundschaften darüber entstanden, witzigerweise. Und das haben wir dann eben versucht zu skalieren. Und das sieht jetzt mittlerweile so aus, dass wir weiterhin den E-Mail-Weg haben, den aber gar nicht so sehr pushen oder bevorzugen, weil die meisten Kunden in der Realität WhatsApp bevorzugen. Das haben wir dadurch rausgefunden, dass als ich die Firma bei Google eingetragen habe, das erste Mal, habe ich meine Privatmobilnummer reingetragen, weil wir waren überhaupt nicht an dem Punkt, Supportnummern oder eigene Firmennummern zu haben. Das war eh immer unser Leben. Seitdem wir damit angefangen haben, haben wir eigentlich nicht aufgehört. Und deswegen war mir das in dem Moment gar kein Bedürfnis, was anderes zu tun. Meine Privatnummer stand also bei Google. Sprich, jeder, der dazu Fragen hatte, hat mich angerufen. Ich habe mit den Leuten telefoniert, ich habe mit Telefondates gemacht oder spontan das Ganze, wie auch immer. Oder, und das kam dann irgendwann, sie haben mir WhatsApps geschrieben auf mein privates WhatsApp, was actually super gut funktioniert hat, nur irgendwann halt an einen Punkt kam, wo wir das nicht mehr, also wo ich das einfach nicht mehr geblickt habe. Wenn du irgendwann 80, also ich habe auch jetzt heute, tagesaktuell, können wir mal reinschauen, in meinem privaten WhatsApp 75 ungelesene Chats. Und dieses Problem, das entsteht einfach dadurch, dass ich den ganzen Tag was anderes mache, als in mein Handy reinzugucken und Nachrichten zu beantworten. Und dadurch sind Sachen untergegangen. Dann haben wir uns darum gekümmert, dass das nicht mehr passiert und haben im Endeffekt eine Lösung für uns aufgesetzt, die für die Kunden aussieht wie WhatsApp und für uns einen quasi die Business-API von WhatsApp nutzt und uns das in einem coolen Tool so ein bisschen organisieren lässt. Das Ganze nennt sich Superchat, also für alle, die ähnliche Herausforderungen sehen. Das ist eine wahnsinnig coole Sache, ist DSGVO-konform, sitzt in Deutschland, ist auch ein Startup, mega, mega coole Leute, mega schönes Tool. Und das gibt uns die Möglichkeiten, auf eine organisierte und skalierbare Art und Weise, also auch mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Themenfokussen, mit Tags, mit Kontaktinformationen, alles vernünftig wie so ein CRM zu behandeln, aber WhatsApp zu benutzen. Und der große Vorteil an WhatsApp ist einfach, Kunden benutzen das eh den ganzen Tag. Jeder benutzt das Ding den ganzen Tag. Eine Sprachnachricht ist mir doch egal. Wenn der Kunde Sprachnachricht schicken will, schickt er mir Sprachnachrichten. Wenn wir ein Thema klären, dann kann man Videos hin und her schicken. Es ist super nahbar. Es ist überhaupt nicht, es ist insofern durchgetaktet, als dass man es sehr schnell machen kann, aber es ist nicht automatisiert. Das ist kein KI. Das ist mir super wichtig. Nicht, weil ich generell keine KI mag, sondern weil ich finde, dass gerade im Kundenkontakt der Mensch bei so einer Firma und einer Marke, die wir bauen, wahnsinnig wichtig ist. Und das funktioniert wahnsinnig cool. Also das ist wirklich toll, wie das angenommen wird. Schön, wie es funktionieren kann in der Realität, in so einer kurzatmigen Kommunikation, alles trotzdem auszutauschen, Tools arbeiten miteinander. Und so ziehen wir unseren Support. Also Vincent sitzt mindestens, also sitzt so ungefähr die Hälfte des Tages eigentlich da und beantwortet Kundenanfragen, Probleme von Kunden und kümmert sich. Weil ein Problem können wir nie verhindern, vor allem nicht als Startup. Aber wenn wir uns exzellent darum kümmern, dann wird es einfach immer zu einer Chance. Und das habe ich irgendwann ganz am Anfang verstanden, als uns alles um die Ohren geflogen ist nach den ersten Auslieferungen und die Problemliste immer länger wurde. Wir haben einfach versucht, für jeden Kunden individuell eine gute Lösung zu finden. Und das haben die gemerkt. Deswegen haben sie uns vertraut. Und dieses Learning, genau auf diese Art und Weise, möchte ich mir sehr lange beibehalten, weil ich glaube, es macht echt tolle Marken und schöne Kundenerlebnisse.
Können wir mal einen Schritt zurückgehen? So, wie habt ihr das damals gestartet? Weil du kannst ja jetzt nicht so am Reißbrett dir eine Kaffeemaschine bauen. Also nee, da hast du ja wahrscheinlich erstmal irgendwelche Prototypen oder habt ihr gebaut und dann müsst ihr einen Software-Stack dazu entwickeln. Wie lange hat es gedauert und kannst du ein bisschen drauf eingehen, wie der Prozess war? Wie viele Leute haben euch als verrückt bezeichnet damals, als ihr gesagt habt, ihr baut jetzt sowas und ihr verkauft es am Schluss für fast 5.000 Euro, ist glaube der Preis 4,8 oder so, ne?
Genau, Weiß kostet 4,999 und Schwarz 200 Euro mehr.
Okay, also ist ja schon auch ein Wort, aber da wirst du ja wahrscheinlich durch ein paar Barrieren mit deinem Kopf durchgegangen sein, damit es am Ende so funktioniert hat, wie es jetzt heute läuft. Aber nimm uns mal zurück auf die Ideenfindung damals. Also was hat euch an den vorhandenen Sachen gestört oder was hat euch überzeugt, in dem Bereich was zu starten und wie habt ihr das angefangen? Das würde mich mal interessieren.
Also die Story war ja wirklich von Anfang an super organisch. Ich hole ein bisschen aus, bremse mich, wenn ich zu viel aushole. im Endeffekt ging das Ganze so los, dass ich noch ganz ohne Robin, ich war einfach auf dem Internat. Mit der 9. Klasse an war ich ein paar Kilometer weg von meinem eigentlichen Heimatort auf dem Internat, weil ich sehr viel Musik gemacht habe. Und das war so ein Musikspezialgymnasium und dort habe ich mein Leben gefristet. Und irgendwann in der 11. Klasse realisiert, dass ich mit dem ganzen, mit dem Musikthema wahrscheinlich meine langfristige berufliche Zukunft nicht werde füllen wollen. Das tut da aber gar nicht zur Sache. Ich habe mich aber auf jeden Fall trotzdem gefragt, was wird mal aus mir, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, welche Richtung mich so anspricht, die mir in der Schule präsentiert wurde. Das war irgendwie nicht so das, was ich mega erstrebenswert fand damals. Und dann hatte ich einen Zimmernachbarn in der 11. Klasse, Ende der 11. Klasse, der war Schlagwerker, der ist sehr viel Kaffee getrunken. Und normalerweise so Filterkaffee. Und er hat sich irgendwann eine Handmühle von seinen Eltern schenken lassen. So eine typische Zassenhausmühle, die Vierkant-Holzmühle, kennst du sicherlich von der Optik her, mit so einer Schublade unten drin, ganz süß. Ja, und dann hat er mich halt jeden Morgen, weil er war so ein super disziplinierter Frühaufsteher, der mich jeden Morgen mit dieser Kaffeemühle geweckt, weil er dann halt erstmal Kaffee gemahlen hat. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er jetzt was gekauft hat, was mehr gekostet hat und mit dem er jetzt noch mehr Arbeit jeden Tag hat. Das war eigentlich die Frage. Ich habe das nicht verstanden, warum. Und dann hat er mir gesagt, ja, pass auf, Max, ich kann jetzt meinen Mahlgrad einstellen und damit meine Extraktion beeinflussen. Und meine Reaktion war genau deine jetzt, ein leicht zweifelndes Grinsen mit Schnaufen dazu. Also es war wirklich, ich habe genauso reagiert. Ich war so, okay, alles klar, klingt ein bisschen lustig, okay. Und dann hätte ich eine Woche später mal wieder für irgendwas lernen sollen, hatte ich aber nicht so viel Lust drauf und dann dachte ich, ich recherchiere mal über das, was mir der Gabriel da erzählt hat. Und dann habe ich geguckt nach, ich habe wahrscheinlich Mahlgrad, Kaffee, irgendwas gegoogelt und bin relativ schnell bei Coffee Circle gelandet auf der Seite. Coffee Circle ist eine große Berliner Rösterei, gut skaliert und die haben früher sehr viele Kaffeemaschinen auch verkauft. Und da bin ich dann auf Siebträgermaschinen gestoßen und original dann erst hatte ich überhaupt die Realisation, dass es Siebträgermaschinen für zu Hause gab. Kaffee war für mich damals gar kein großes Thema. Ich habe Mate getrunken den ganzen Tag, aber Kaffee fand ich irgendwie gar nicht so geil. Ich kannte nur diese Bewegung, ja, diese Bewegung, die man aus dem Kaffee kennt, dieses, für alle, die das jetzt so hören, ich zeige gerade quasi das Einspannen eines Siebträgers, was man halt so von der Scheibe aus oder wenn man an der Schlange steht, dann sieht, wenn die Baristi da arbeiten. Und das fand ich cool, weil ich, wenn ich keine Musik gemacht habe, eigentlich nur Mopeds und Autos restauriert habe mit meinem Vater. Und es hat so ein bisschen diesen Technik-Flair mir gegeben, dieses Mechanische, auch ein bisschen das Alte daran, was aber eine tolle Qualität erzeugt. Und auf der Seite habe ich dann einfach gesehen, krass, es gibt einfach die erste Siebträgermaschine, wenn mein Preis aufsteigend sortiert, ist 200 € und die letzte sind 12.000 und alle sind für den Heimbereich. Und bei jeder steht eigentlich in dieser typischen E-Commerce-Produktbeschreibung das Gleiche drin. Entweder da steht drin, Druck kann sie, sie kann heißes Wasser, sie kann Dampf erzeugen, so, was ist jetzt hier der Unterschied? Und das hat mich dann in das Rabbit Hole reingejagt. Ich habe angefangen zu recherchieren, Videos zu schauen, mich in dieses ganze Espresso-Home-Barista-Thema einzuarbeiten. Und dann hatte ich natürlich massiv Lust, selber eine Espresso-Maschine zu haben und aber leider auch massiven Geldmangel, weil ich bin Schüler. Und Espresso-Maschine ist nun wirklich ein Thema, da gibt man gerne schnell sehr viel mehr Geld aus, als man jemals gedacht hätte, für eine Kaffeemaschine auszugehen. Das ist einfach so.
Richtig, ja.
Und dann habe ich mir diese typischen Einsteigermaschinen angeschaut. So eine Sage Barista Express war damals hoch im Kurs. Die Bewertervideos, also so Reviews irgendwo auf YouTube, gerade die Kaffeemacher, die dann zu guten Freunden geworden sind in der Zwischenzeit, haben dann gesagt, ja, hier kann man schon machen, aber die Partikelverteilung von der Mühle ist echt so, nicht so gut. Und die Temperaturstabilität von der Maschine, das ist wirklich nicht zu gebrauchen. Was dachte ich damals? Es ist so ein bisschen wie diese, viele Hobbys haben so diesen letzten 3% kosten einfach das meiste Geldthema. Also egal, woher du guckst, fast immer ist es genau das. Und das war meine These. Ich kann mir das schon kaufen, weil die Nerds, die da jetzt stehen und mir das erzählen, die schmecken das, aber ich schmeck das nicht. So, dann habe ich mir die Sage gekauft, gebraucht auf eBay und dann alle 4 Wochen, wenn ich zu Hause war, habe ich die benutzt und habe versucht, Kaffee zu lernen. Kaffee machen zu lernen, Espresso einstellen zu lernen, alle Variablen zu kontrollieren. Ich habe so viel Wissen aufgesaugt, weil ich das immer so mache, wenn ich irgendeinen neuen Spleen finde. Ich sauge mir einfach sehr viel Wissen, was seine Vorteile hat, aber definitiv auch seine Nachteile hat, weil man einfach mit zu viel Zeug an die Praxis rangeht. Ja. Und die Realität sah dann so aus, dass ich 6 Monate lang wahrscheinlich 20, 25 Kilo Kaffee verjuckelt habe, im verzweifelten Versuch, einen Espresso zu trinken, der ungefähr das tickt, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir gute Kaffees gekauft, ich habe gelernt, wie man Mühlen einstellt, ich habe gelernt, wie Kaffeerezepte funktionieren, was man so beachten muss. Ja. Und dann stand ich vor einer Maschine, ganz neu mit einem Thema und wusste nicht, ob ich gerade das Problem bin oder ob die Maschine das Problem ist. Und das Learning ganz am Ende war halt leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sich das jetzt anschaut, das sind keine 2%-Themen, eine Temperaturstabilität oder eine Partikelverteilung, die akzeptabel ist in der Mühle. Das ist eine Grundlage damit ich überhaupt mit dem Produkt Spaß haben kann, weil es ist so ein bisschen wie Backen ohne Rezept. Wenn ich jedes Mal neu herausfinde, erst beim Resultat sehe, was ich getan habe, weil ich nicht weiß, dass es irgendeine Konstante da drin gibt, dann kann ich zwar irgendwann mal durch Zufall den geilsten Kuchen oder Espresso der Welt gemacht haben, aber es kann halt auch sein, dass ich den danach nie wieder so hinkriege. Und das ist eine Parallele, die hat sich da einfach durchgezogen. Es ging nicht, mit dieser Maschine kontinuierlich den gleichen Kaffee zuzubereiten, auch wenn ich 2-3 Mal es geschafft habe, einen für mich akzeptablen Kaffee zuzubereiten. Und das hat für mich genau diese Customer Journey. Und das habe ich damals gemerkt, weil ich habe natürlich trotzdem interagiert und meine Erfahrungen irgendwie versucht zu referenzieren mit dem, was andere Leute im Internet so erleben und dann erzählen in Gruppen, in Foren und so weiter. Und ich habe gesehen, alle haben das gleiche Thema. Es geht einfach allen genauso wie mir. Und viele suchen nach der Technologie, die alles kann. Und was dann passiert ist, die traditionellen Hersteller machen dann halt einfach das, dass umso besser die Temperaturstabilität wird, umso größere Boiler bauen sie halt einfach rein, weil das ist eine sehr kontrollierbare, leichte Art, Wasser auf eine stabile Temperatur zu kriegen, indem ich die Batterie, die Wärmebatterie größer mache, weil okay, bei 4 Litern Wasser in einem Boiler jucken halt 80 Milliliter kaltes Wasser nicht so sehr. Das ist die Prämisse, wie die rangehen. Das sind aber auch die teuersten Maschinen, die am meisten Strom verbrauchen, die am längsten zum Aufheizen brauchen. Alle waren so im Hin- und Herschachern von Kompromissen und das hat mir nicht gepasst. Dann habe ich mit meiner Sage nicht den Spaß gehabt, den ich wollte und dachte, gut, ja, dann verkaufe ich die jetzt halt, damals schon gewinnbringend, wieder verrückt verkauft an meinen Zimmernachbarn. Und kaufe mir eine etwas rustikalere, traditionellere, nicht so Einsteiger, nicht so Appliance-lastige Maschine, aber hatte ja immer noch nicht viel Kohle, also habe ich mir eine Defekte gekauft. Und mit dem Kauf dieser Defekten ging die Maro-Reise los, weil dann habe ich Robin angerufen, weil Robin ist mein Bastelkumpel. Wenn ich irgendwas habe, was ich rumlöten, schrauben, coden oder was auch immer wollte, dann habe ich da Robin angerufen, weil wir das sowas immer zusammen gemacht haben und so an sowas immer extrem viel Spaß hatten, so. Und dann kam Robin, wir haben das Ding aufgemacht, kein Plan, wie das wirklich im Inneren aussieht. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, lass es uns zusammen nicht wissen, war so ein bisschen das Motto. Versucht darfst du vollziehen, was da drin passiert. Und mit dem Öffnen halt direkt gesehen, krass, ey, wenn das der Stand der Technik ist, über den wir hier reden, dann geht da ganz viel, da waren wir uns sicher. Und dann ging's los, wir haben das Ding genommen, repariert, die Maschine lief grob wieder. Und dann haben wir überlegt, wo könnte man jetzt hier Sensorik reinbauen, ohne irgendwas anderes zu ändern. Einfach erstmal nur Sensoren reinbauen, um zu wissen, was passiert denn hier eigentlich drinnen. Erstmal quasi einen Nachprüfen und feststellen, bevor man alles auf den Kopf stellt. Das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, 10 Tage später lief dann schon der erste PID-Regler. Also das Schauen ging sehr schnell. Gucken, wo sind welche Temperaturen. Und dann haben wir im Endeffekt angefangen, Elektronik zu entwickeln und Regler zu entwickeln, die unsere Funktionskomponenten ansteuern können. Also haben wir innerhalb von wenigen Tagen also eine neue elektronische Regelung für die Temperatur von dieser Siebträgermaschine, von diesem Boiler und Wärmetauscher gefunden und konnten dann damit halt quasi erste Erfahrungen sammeln. Wie steuert man Sachen an? Wie liest man Sensorik aus? Wo misst man Temperaturen? Und was verändert sich dadurch, wenn man wirklich über einen Funktionsbereich mal volle Kontrolle erhält? Und das Resultat davon war nach wenigen Tagen stabilere Temperaturen, bessere Zuverlässigkeit von Maschine und schnelleres Aufheizen. Und das war schon sehr witzig. Das war schon sehr motivierend. Das war interessant zu sehen, weil unsere Kernkompetenz war einfach eigentlich dieses sehr offene Rangehen und das Denken wie 2020, wie man halt 2020 eine Lösung gefunden hätte. Also tendenziell halt nicht mit einem Druckschalter, der über 4 Ecken irgendwas auslöst, sondern mit einem Sensor und einen Microcontroller, der irgendwas anderes tut. Und so sind wir da reingerutscht. Und da ging das ganze Thema von Heizung weiter, über Pumpe, ging dann in die Richtung, wie könnte man das Ganze visualisieren. Und dabei entstand über ungefähr einen Zeitraum von einem halben Jahr puren Freizeit so ein Konstrukt aus so einem übelsten Frankenstein-Monster. Also es war dann eine offene Espressomaschine, aus der sind so 40 Kabel raus auf ein halbes Quadratmeter Holzbrett, was daneben lag, wo offen alles an Elektrik und Elektronik drauf lag. Und dann von diesem Holzbrett gingen 2 Netzstecker ab und 2 USB-Kabel. Die Netzstecker musstest du in richtiger Reihenfolge in die Steckdosen stecken, dann die USB-Kabel in der richtigen Reihenfolge in den Laptop, der daneben noch stand. Und dann haben Laptop die richtigen Programme in der richtigen Reihenfolge aufrufen und dann konntest du Shots starten und deine Espressomaschine kontrollieren. Und das war so ein Stand, an dem wir dann gemerkt haben, krass, da ist echt ein Potenzial, da ist echt schon viel besser geworden. Wir haben jetzt mit Mitteln, die echt überschaubar waren, eine Espressomaschine mit Technologiepaket gebaut, die man kaum kriegt. Das Einzige, was uns immer noch genervt hat, war eine halbe Stunde Aufheizzeit, 1,5 Liter Boiler, die jedes Mal warm wurden, auch wenn ich nur 80 Milliliter Wasser für einen Espresso brauchte. Und dann dachten wir, da muss noch was passieren. Aber relativ schnell haben wir dann auch gemerkt, wenn wir das wollen, dann tendenziell nicht mehr Küchenboden. Dann geht es auch nicht mehr so ganz mit Kindergeld. Und wir hatten ja auch noch Jobs nebenher. Das war dann so ein bisschen die nächste Challenge, die wir rumkriegen mussten. Das war dann so Stand Ende 2020. Der Punkt, dass wir realisiert haben, wir wollen weitermachen, wir wollen forschen, wir wollen was viel Besseres bauen, als es gerade gibt. Wir haben eine Grundlage, aber was wir brauchen, ist entweder ein Raum oder ein bisschen Geld oder im Optimalfall irgendwie beides. Aber das hatten wir nicht. Robin hat diese Zeit studiert, Ingenieurinformatik, so mit einem halben Herz so ein bisschen, weil wir echt viel Zeit in das Projekt reingesteckt haben, aber Robin auch eh immer durch ihre Prüfung durchkam, der Schlaue durch. Und ich habe zu der Zeit einen Bundesfreiwilligendienst in Halle bei einem Radio als Sendetechniker gemacht und nebenbei als Barista in einem Café gearbeitet und das auch gerade in der quasi kurz nach der Gründung dann begleitet und mit aufgebaut. Und es war mega interessant, man hat sehr viele Eindrücke bekommen. Und wir wollten halt weitermachen mit entwickeln. Und dann hat sich's einfach nur durch Glück ergeben, dass wir über den Kontakt meiner Mutter jemanden kennengelernt haben, der in Suhl ein Elektronikherstellungsunternehmen hat, mittelständischer Betrieb, und der Interesse hatte, uns kennenzulernen. Basically ging es eigentlich nur darum, dass meine Mutter ihn fragen wollte in meinem Auftrag, ob er eine Idee hat, wo man sich hinwenden könnte, wenn man ein Projekt hat und dafür gerade verschiedene Strategien zur Umsetzung sucht und verschiedene Partner vielleicht auch zur Umsetzung sucht. Und dann hat er uns aber einfach eingeladen. Ich hatte einen Puls von 300, als ich mit dem telefoniert habe, um ihm dann so einem gestandenen Anfang 60-jährigen Unternehmer zu erzählen, pass auf, ich mache eine Kaffeemaschine und die Temperatur ist exzellent. Das war einfach ein bisschen lustig auch. Aber der hat das sehr, sehr, sehr gefeiert und hat uns dann eingeladen nach Suhl. Und da kamen wir nach einem komplett durchgearbeiteten Wochenende, weil wir der Meinung waren, wir müssen jetzt noch alles in Perfektion irgendwie machen. Und mit einem Vortrag in der Tasche, den wir damals Präsentation und nicht Pitch genannt haben, weil wir nicht wussten, was ein Pitch ist und wie gesagt, basically einer war, kamen wir nach Suhl und haben ihm gezeigt, was wir da so haben. Also Mühle im Pack, das komplette Frankenstein-Monster, was ich dir gerade erklärt habe. Und dann hat er uns gezeigt, wie seine Firma funktioniert und was sie so machen. Und wir haben ihm gezeigt, was wir so gemacht haben. Und am Ende stand einfach nur der Satz, ich habe Lust, euch zu unterstützen. Robin und ich sind danach nach Hause gefahren, ohne eine Ahnung, was das jetzt genau heißt. Mit der starken Angst, dass wir unsere Magnetventile jetzt irgendwie doch selber beschaffen müssen. Aber das hat sich dann in den nächsten Monaten so rausgestellt, dass er gesagt hat, er will uns unterstützen. Er meint das ernst und er würde uns halt einfach mal einen Raum zur Verfügung stellen. Das war dann die Werkstatt in dieser Firma. Und da hatten wir dann jemanden, der im Endeffekt uns einmal kurz eingewiesen hat, das ist ein Schleifbock, das ist eine CNC-Fräse und den Rest hat Chef gesagt, dürft ihr jetzt einfach nutzen. Viel Spaß. Und das
geil.
Geilste Hilfe, der schönste Aufstieg, die beste Next Stage, die wir uns vorstellen konnten. Weil es war damals nicht kapitalintensiv zum Anfang. Also es brauchte halt mal Teile für 30, 40 Euro ein paar, dann hier vielleicht mal noch was für 100 Euro. Und also das war so die Region. Ja, natürlich war das schwierig mit unserem richtig schmalen Lohn. Und auch da haben wir hier und da ein bisschen Unterstützung bekommen. Aber vor allem ging es um dieses Enabling, dass wir da so einen Standort hatten, also einen Raum, wo wir morgens, wann auch immer wir wollten, reingehen konnten und nachts auch erst gehen konnten, wenn es darauf ankam. Und genau so haben wir dann die nächsten Jahre Suhl gelebt. Wir sind teilweise einfach um 5.30 Uhr mit den ersten Leuten dort gewesen und nicht selten erst um 23.30 Uhr mit dem letzten rausgerannt aus dieser Firma. Wenn Nachtschichten waren, waren auch schon mal deutlich später da. Also es war wirklich eine crazy time, sehr tightes Setup. Und dort haben wir dann wirklich die Produktentwicklung durchgezogen. Aber bevor die kam, auch erstmal 8 Monate Grundlagenforschung betrieben im Bereich Thermodynamik. Also wie kann man das, was wir wollen, eine Maschine, die viel kürzer aufheizt als alle anderen, verbinden mit dem, was alle brauchen. Und zwar eine Maschine, die viel, viel zuverlässiger ist, viel stabiler heizt als alle anderen, die eine ganz andere Art von ganzheitlichem Gedanken mit in sich trägt, die wirklich Leute heutzutage zu Hause abholen kann. Und das war danach die Aufgabe von 2021 Anfang. Im Februar sind wir nach Suhl gezogen und haben dort 3 Tage die Woche quasi, 3 bis 4 Tage die Woche gearbeitet. Die restlichen 3 Tage hat Robin studiert und ich habe meine 2 anderen Jobs in Halle abgearbeitet. Das war eine crazy time. Also wir waren wirklich unter absolutem Dauerstrom, haben geforscht und als die Forschung dann irgendwann in einem Bereich war, wo wir gesehen haben, hey, das könnte tatsächlich technisch mal funktionieren, ging es dann halt direkt rein hin, wir entwickeln ein Produkt. Das war dann die Journey von, sage ich mal so, ungefähr Ende 2021 bis Ende 2023, wo wir dann auf den Markt gekommen sind. Das war,
glaube ich, jetzt die längste Antwort auf eine Frage, die ich jemals hier hatte. Aber es ist sehr interessant, weil es ist ja ein Thema, wo ich mich eigentlich ja gar nicht auskenne. Und ist eine geile Story, dass er euch da geholfen hat mit der Werkstatt und allem drum und dran. Mega cool. Wie ging es jetzt weiter zu der ersten Serienproduktion? Habt ihr dann auch viel Komponenten von ihm gekauft oder bezogen?
Nee, gar nicht. Also das war auch nie so der Teil des Deals. Also er hat das Ganze wirklich immer so gesehen, dass er mit dem, was er hat, uns helfen will. Aber da sind nie Dependencies entstanden eigentlich. Also heutzutage und auch ab der ersten Serie stellt die Profectus unsere Elektronik her und macht mittlerweile, die ersten Geräte haben wir komplett selber gebaut, auch die vollständige Endmontage, das Testing, das Verpacken und das Lossenden. Also das heißt, strategisch war das für ihn eine gute Idee, das, was er da gemacht hat. Aber für ansonsten gab es da keine Bedingungen, die da dran geknüpft waren. Es ging immer darum, das Beste für Maro, das Beste für uns zu finden und ein Produkt so schnell und vor allem aber so gut wie möglich auf den Markt zu bringen. Und das hatte natürlich übelst viele Fallstricke. Also wenn ich zu diesen Jahren erzähle, klingt das sicherlich nach Continuous Fun. Aber das war teilweise wirklich gar nicht, ehrlich gesagt. Also wir haben ja wirklich auch viele Teile komplett neu entwickelt. Wir haben ganze Baugruppen übelst komplex entwickelt mit Zulieferern zusammen über 1,5, 2 Jahre hinweg. Und dabei gab es Rückschläge, das kannst du dir nicht vorstellen. In ungefähr jeder Baugruppe, die wir selber von Grund auf entwickelt haben, gab es mehrmals den Zeitpunkt, wo man sich eigentlich hätte als Mensch mit viel Erfahrung fragen müssen, ob man das wirklich machen will. Und als sehr viel Antrieb und mehr Naivität als Erfahrung einfach durchgebissen hat und einfach so lange daran gearbeitet hat, bis es funktioniert hat. Und das war ein bisschen der Witz. Das war ein bisschen der Drive dahinter und das waren die Schritte, die wir durchgegangen sind. Also die Profectus hat uns genau da geholfen, wo wir es wollten, wo wir sie brauchen und mit wem wir das auch wollten und brauchten. Und ansonsten haben wir einfach unser Ding gemacht.
Aus wie vielen Komponenten besteht die Maschine heute?
430 ungefähr, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, wie aufgebrochen das ist. Ich bin auch nicht The Bomb Man. Also Bomb heißt Bill of Material. Das ist eher Robin bzw. Nicolas. Aber das ist so mein letzter Stand. Ich kann jetzt aber ehrlich gesagt nicht sagen, ob jede M4-Schraube da einzeln gezählt ist oder ob das kumuliert ist. Das weiß ich nicht. Aber es sind schon sehr, sehr, sehr viele Einzelteile. Und das ist das Furchtbare an Hardware, ne? Wenn von 430 Teilen nur 429 da sind, brauchst du halt leider 0 Maschinen. Ja. Das ist eigentlich die beste Umschreibung für den Purpose von Nicolas Job jetzt als Supply Chain Manager bei uns. Es ist halt in der Hardware wirklich, wirklich doll viel Orga und man verlässt sich auf sehr viele Leute und manchmal auch auf Menschen, wo das Vertrauen eben dann schon ein bisschen beschädigt ist. Dann braucht es noch mehr Vorplanung, dann braucht es mehr Kontrolle und da steckt eine Menge Arbeit drin, alle nötigen Teile zum richtigen Zeitpunkt an dem richtigen Ort zu haben. Es ist wirklich famos, wie viel dabei schiefgehen kann, kann ich aus Erfahrung sagen.
Ich habe gesehen, wenn ich jetzt heute bestellen würde, jetzt habe ich, glaube ich, das Taschengeld gerade nicht dafür, dann hast du 3-4 Wochen Lieferzeit, je nachdem, welche Farbe ich nehme. Ich glaube, die weiße kriege ich schneller wie die schwarze, wie ich es im Kopf hatte.
Ja.
Ist es dann so, dass ihr da Build-to-Order nach wie vor macht oder produziert ihr mittlerweile vor oder habt ihr einfach so viel Backlog in Produktion, dass ihr gerade nicht hinterherkommt?
Genau, letzteres einfach. Also wir haben die Vorbestellungsstrategie war mal eine Strategie zu Anfang im Endeffekt. Da wollten wir natürlich Liquidität schaffen, Interesse anfragen, Feedbacks bekommen, also viele Gründe, warum man Vorbestellungen macht. Und dann haben wir irgendwie unseren Job so gemacht, dass wir die Produktion nicht mehr hinterhergekriegt haben. Und das ist auch so ein bisschen the continuous state of Maro. Das ist jetzt, mittlerweile ist das Verhältnis besser, weil wir uns auch das ganze Jahr war das der Hauptfokus in der Produktion, im Endeffekt so viel rauszupumpen, wie nur irgendwie geht. Da hast du dann wieder Dependencies von Zulieferern, Leute, die die Verträge nicht einhalten, Teile, die viel zu spät kommen und so weiter und so fort, was gewisse Effekte und Rückkopplungen darauf hat, wie viel wir produzieren können. Unser Wunsch und unser Ziel war es für dieses Jahr im August, mit Lagerware dazustehen. Das hat also aber hauptsächlich aufgrund von sehr vielen netten Kunden nicht geklappt. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben natürlich in der Supply Chain auch einige Zulieferer, die uns das Wachsen nicht gerade einfacher machen, woraus langfristige Aufgaben entstehen. Aber das sind halt Themen, denen müssen wir mit hergehen. Ich bin auch für den Moment, mit den 3-4 Wochen ist eher lucky tatsächlich. Wir hatten dieses Jahr schon 4 Monate Wartezeit.
Auch. Okay,
gab's alles. Das ist lang, ja. Wir wissen dann halt ungefähr, was können wir produzieren. Und diese Planung steht eigentlich fest, mehr oder weniger. Und die Kunden bestellen dann halt rein. Wir ordnen das den Zeitpunkten zu. Und damit die Kommunikation davon einfacher wird, habe ich vor 2 Wochen abends diesen Lieferzeiträume-Block da in die Website reingepackt, den du da jetzt gerade erwähnst. Weil vorher haben wir nur Produktionszeiträume grob kommuniziert. Aber da holen sich die Leute, da sind wir wieder am Vertrauenspunkt. Da fühlen sich nicht alle mega abgeholt mit. Es gibt keine richtige Erwartung. Dann schreiben wir sehr viele Produktionsupdates, während der Produktionszeitraum läuft und so. Da fällt viel Arbeit mit rum. Wir haben dieses Jahr auch einfach sehr viel Erfahrung gesammelt. Also wir haben dieses Jahr gefertigt und verkauft und ausgeliefert als letztes Jahr. Man kriegt so langsam ein Gefühl für Sachen.
bin ich eigentlich ein Wiederkäufer, wenn ich so eine Maschine kaufe? Also die wird ja wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahre halten, oder? Also kaufst du nur eine wahrscheinlich.
Richtig, richtig. Das ist, würde ich sagen, geschäftsmodelltechnisch das Herausforderndste an diesem Hardware-Geschäft. Außer man macht Consumables dazu, was ich jetzt nicht grundsätzlich blöd finde, aber im Thema Kaffee in meinen Augen einfach den Sinn und den Zweck vor allem von unseren Kunden ziemlich stark verfehlt. Es gibt Firmen, die versuchen das mit Kaffees, die auch über sie bezogen werden, die an eine Maschine rangekoppelt sind, dann Consumables zu erzeugen. Ich glaube, dass die meisten unserer Kunden das gar nicht wollen, beziehungsweise genau das Gegenteil von dem Ziel ist, was sie verfolgen, weil viele suchen die Reise, viele suchen das Ausprobieren, das Herausfinden und die Möglichkeit, alles mit allem machen zu können. Das ist auch der Grund, warum Menschen Model One kaufen. Und deswegen macht es bei uns natürlich nicht so viel Sinn. Wir haben aber Wiederkäufer, weil tatsächlich manche Leute fürs Geschäft sich die erste gekauft haben, jetzt zu Hause eine haben wollen oder in der Familie das Model One mehrfach vorkommt auch mittlerweile. Das ist mega schön. Das heißt, unsere Marke macht sich da auch im Endeffekt den Ruf, den wir brauchen. Aber es ist höchst unwahrscheinlich, wirklich an einem und denselben Kunden, an einem und demselben Ort mehrere Geräte davon zu verkaufen. Was Consumables sind, aber das behandeln wir nicht als solches, sind natürlich Reinigungsprodukte. Unsere Maschine ist mit einem gewissen Set an Reinigern geprüft, getestet und wir empfehlen oder schreiben vor, dass diese benutzt werden. Aber auch genau da sehe ich halt schon wieder Werte und Marke. Ich will nicht an diesen Punkt kommen, wo Jura ist, die dann halt im Endeffekt zum Beispiel mit ihren eigenen Reinigungstabletten die meiste Marge machen, oder zumindest prozentual. Das ist mit Reinigern auch okay. Sehr einfach. Ja, also ehrlich gesagt, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, Reiniger sind einfach mal so, wie sie aus dem Regal fallen, auf jeden Fall das margenstärkste Produkt, was wir haben. Absolut. Das ist sehr unaufwendig, es ist sehr einfach, es ist kontrollierbar. Ich habe noch nie eine Retour von einem Reiniger bekommen und er ist echt margentechnisch nicht schlecht. Wir verkaufen den aber auch einfach so absolut für einen normalen, beziehungsweise sogar slightly unter dem normalen Preis, wo man den irgendwo anders kriegt, weil meine Kunden sollen nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt die Aufgabe haben, durch einen Kalker mein kontinuierliches Existieren zu sichern. Das ist unsere Aufgabe, die wir damit sichern, dass wir nachhaltig, organisch, aber auf die richtige Art und Weise mit den richtigen Produkten in den richtigen Nischen wachsen und damit Kontinuität herstellen können. Das ist meine Perspektive darauf.
Interessante Side Note auf jeden Fall mit den Reinigern. Jetzt weiß ich, du bist nicht der Softwareentwickler, aber und die Maschine jetzt, wenn die Leute sich das hier anschauen, dann sieht man ja schon, dass die nicht so die typische Siebträgermaschine ist, weil du ein Display hast, da läuft eine Software drauf. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was da für ein Stack läuft? Und du hast ja auch von Software-Updates gesprochen, also ist ja auch interessant. Das heißt, es ist ein Touchscreen, eine typische Siebträger, die hat ja dann hier Drehregler und alles drum und dran. Ja. Das sei da allein da, differenziert euch ja schon. Aber ja, wie sieht der Software-Stack aus?
Ich habe tatsächlich keinen Line-Code in unserem gesamten Projekt geschrieben, aber ich habe mit Robin einen vollständigen Code logisch funktional eigentlich entwickelt. Also zumindest bis zu Punkten war ich da überall dabei. So ein bisschen was kann ich darüber erzählen. Im Endeffekt ist das so, dass wir uns dafür entschieden haben, ein Embedded-System zu bauen. Das heißt, in unserer Maschine hängt ein Compute-Modul quasi drin, auf dem ein Linux-Derivat läuft. Und das Ganze ist bisschen cool gemacht von der Firma für so Cyber-Security-Themen, wird das Betriebssystem quasi für uns immer ready gemacht. Einfach damit wir nicht noch mehr Projekte auf dem Tisch liegen haben, die vielleicht gar nicht in unserem Kompetenzbereich sind. Die Flexibilität hat uns dafür gefallen. Genau die Firma wurde es aber einfach nur wegen Corona. Einige Sachen sind einfach so aus Corona-Gründen so geworden, wie sie jetzt sind. Weil wir wollten eigentlich mit dem Raspberry Compute-Modul, das gibt's ja auch, also nicht den normalen kartengroßen Raspberry so zum Entwickeln, sondern die haben auch einen Production-Unit quasi, den man einbauen kann. Den wollten wir eigentlich haben. Der war damals auf unbestimmte Zeit nicht lieferfähig. Deswegen sind wir an vielen Stellen in der Maschine, im Elektronikbereich auch, auf Industrie- bzw. Medizinkomponenten gegangen, weil die andere Vorhaltepflichten hatten in dieser Zeit. Das heißt, wir wollten sicher gehen, dass wir die Sachen kriegen. Teilweise echt teuer, aber eben verfügbar. Und das war zu der Zeit das Wichtigste. Dementsprechend läuft quasi unsere App mit einem Plain C Backend. Also Robin liebt den Schmerz. Das ist genau sein Drive einfach. Das ist alles, was funktional, alles, was Komponenten ansteuert, alles, was kritisch ist, ist wirklich bis ins letzte Detail von ihm genau so geplant, wie es läuft. Und das ist ein riesiges Projekt, ein Plain C. Und darauf sitzt im Endeffekt eine Frontend App, die mit einem Framework gebaut wurde, was, sag ich mal, von der Werbung her das Entwickeln sehr einfach machen soll. Wir haben aktuell damit so ein paar Skalierungsprobleme, ein paar Wachstumsschwierigkeiten mit dem Tool, um Leute zu finden, um Lizenzkosten zu sparen. Da gibt es viele Überlegungen gerade dahingehend, da Änderungen reinzubringen. Aber das ist so ungefähr das. Die komplette Logik der UI haben wir uns zusammen über sehr lange Zeit erarbeitet. Also das war jetzt kein, wir schmeißen mal 2 Wochen irgendeinen App-Designer an was ran, sondern das war wirklich ein sehr, sehr, sehr krass langes Projekt, eine UI auf etwas draufzubauen, was bisher, wie du eben gesagt hast, rein mechanisch funktioniert hat. Hm. Auch so, da gibt ja auch so eine gewisse Interaktionsqualität dadurch, ne? Also man weiß irgendwie, wie sich Sachen anfühlen. Man will auch so eine Unmittelbarkeit zwischen Aktion und Reaktion irgendwie erschaffen. Und es geht viel um Anfassen und Berühren. Das war bei der ganzen UI ein wahnsinnig wichtiges Thema. Sie haben damit da lange für gebraucht. Und irgendwann bei diesem Digitalisierungsprozess von Siebträgermaschinen ist uns dann halt auch aufgefallen, krass, wenn man jetzt eine UI baut, dann können wir ja auch drei UIs bauen, weil wir glauben, dass drei unterschiedliche Kundengruppen in unserem Segment da unterwegs sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die unterschiedliche Variablen sehen wollen, unterschiedliche Workflows in ihrem Alltag haben wollen. Und dadurch ist Model One quasi zur eierlegenden Wollmilchsau geworden. Wenn es darum geht, ist die richtige Maschine für mich, dann ist die Antwort eigentlich fast immer ja, ne? Weil wir können für Nerds alles freimachen an Funktionen, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Es gibt hier keine andere Maschine, die so viel kann. Vielleicht die Decent, die kann auch noch ein paar Sachen mehr, die wir aktuell gar nicht zulassen, wie zum Beispiel Temperature Profiling, also während einem Bezug die Temperatur hoch, runter, in Kurven, wie auch immer regeln. Das ist so das Einzige, aber die ist auch sehr labormäßig unterwegs. Also musst du dir vorstellen, da kannst du als Normalsterblicher nicht unbedingt einen Kaffee mitmachen. Wir schätzen die Decent sehr, auch die Decent Community schätzen wir sehr, und das hier mal kurz hervorzuschießen, bevor der nächste Shitstorm kommt. Genau, aber das ist so, das ist das Paket für alle einfach da drin. Und das hat eben dementsprechend lange Zeit viel Gehirnschmalz gebraucht. Und das ist das Tolle an dem Produkt, wir entwickeln es einfach permanent weiter. Macht viel mehr Spaß, nicht jetzt noch an Fehlern leiden zu müssen, die wir vor 3 Jahren mal in der UI Ideation Phase gemacht haben.
Jetzt müssen wir ein bisschen noch über Marketing und Vertriebsthemen sprechen, weil jetzt haben wir ja relativ lange über Produkt und Story gesprochen.
Ja.
Da würde mich erstmal interessieren, ein Freund von mir, der ist so ein Kaffee-Nerd, der hat auch mehrere Siebträgermaschinen zu Hause, und dem habe ich ja vor unserer Aufnahme habe ich mal die Webseite geschickt, und er hat sich's angeschaut und mir 3 Dinge geschickt, die würde ich dir jetzt mal rübergeben. Kannst du dann mal was dazu sagen?
Bin gespannt.
Nummer 1 wäre das Thema, bei Kaffee wäre es wie bei Autoliebhabern, er ist auch ein Autosammler. Wie viel hängt von der Tradition ab sozusagen? Das hast du jetzt ja auch schon angesprochen, dass ihr da ein bisschen den Dings neu aufmischt, die ganze Tradition. Wie entgegnet ihr solchen Kommentaren, wenn jemand kommt, dann probier es doch einfach mal aus oder bestellt ihr halt habt ihr eine Poolmaschine, die man mal bestellen kann zum Ausprobieren, und dann schickt man die wieder zurück. Und
tatsächlich
dann
noch kann nicht, aber das kaufen. Ist ein Thema, wo wir immer mal drüber nachdenken. Also ich glaube, die Grundannahme ist ganz wichtig. Kaffee, Espresso, egal worüber wir reden, ist ein wahnsinnig individuelles Thema mit ganz unterschiedlichen Arten, das auszuleben. Und ich glaube, da sind auch da draußen einige Leute, die lieben das puristische Design. Vielleicht auch einige, die das mit der Energieeffizienz gar nicht juckt, weil ähnlich wie bei Oldtimern, bei Autos, da redet man nicht darüber, wie viel schluckt dieses Auto. Und selbst wenn, dann freut man sich eher so ein bisschen, man kann man heute kaum noch machen, aber dann ist eher so ein bisschen der lustige Side-Effekt, ich verbrauche 25 Liter. So,
ja.
Einfach nur, weil geile alte Technik, da muss es nicht effizient sein, das muss einfach nur blubbern, knallen und stinken, so diese Mentalität, die finden wir natürlich auch voll bei Siebträgermaschinen wieder, und ich kann auch ganz ehrlich nicht behaupten, dass ich es nicht verstehe. Also, wenn ich dir, es gibt ja auch gerade im super hochpreisigen Segment so ein paar Maschinen, die so krasse mechanische Elemente haben. Die Manument mit ihrem ewigen krassen Hebel zum Beispiel kostet 13.000, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr. Oder 20.000 mittlerweile. Ich glaube, 20.000 kostet die gerade. Ungefähr. So, nur weil so für den Abriss Heim-Espresso-Maschine, ja. Die ist nicht mal praktisch. Die ist einfach nur verdammt schön und cool und technisch mega ausgereift. Und das ich kann das nachvollziehen. Aber es sind halt unterschiedliche Sachen. Wenn du Schnelligkeit, ein bisschen moderneres Feeling dabei suchst, wenn du vor allem viel Ausprobieren, Verlässlichkeit und Flexibilität in deinem Kaffeealltag suchst, dann kommst du daran eigentlich nicht vorbei. Also Model One. Weil das können wir einfach sehr, sehr, sehr gut. Aber jeder hat andere Themen, warum er Siebträgermaschinen gut findet. Und das ist gar nicht mein Anspruch, alle damit happy zu machen. Es ist mein Anspruch, so viele Menschen wie möglich mit der Idee zu beglücken, dass endlich eine Siebträgermaschine sinnvoll arbeitet und kontrollierbar und zuverlässig.
Nächste, was er geschrieben hat, ist, für ihn hängen 60-70% vom Erlebnis von der Mühle ab. Und jetzt ist die Frage, ist das Nächste, was dann kommt, eine Mühle oder gibt es ein Model 2 oder 3?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment ist unser Hauptfokus wirklich voll diese Maschine, also das Model One, die Weiterentwicklung daran, damit Prozesse besser laufen können, damit die Produktion schneller laufen kann irgendwann. Also schneller eigentlich nicht das Thema, dass wir einfach mehr Teile kriegen. Und das Kundenerlebnis, mehr Leute finden. Wir glauben, wir sind mit Model One wirklich eher noch am Anfang als am Ende der Produktreise. Das ist ganz klar. Also einerseits, weil das Produkt sehr viel länger halten wird, als wir überhaupt am Markt sind. und zweitens, weil das eben ein wahnsinniges Wachstumspotenzial hat. Mühle, tatsächlich interessantes Thema, aber auch da gerade nicht unser Fokusbereich, auch wenn wir da ein paar Fronten mit anderen Herstellern diskutieren zumindest und uns austauschen. Aber im Moment ist unser Bereich bei Maro wirklich die Siebträgermaschine der Zukunft bauen. Ich kann ihn aber nachvollziehen und er hat sehr recht, das Erlebnis hängt grandios doll mit der Mühle zusammen. Nur eine gut eingestellte Mühle mit einer vernünftigen Performance macht einen sehr guten Kaffee, auch wenn wir bei Model One zum Beispiel auch Algorithmen haben und auch bei komplett falsch eingestellten Mühlen, viel zu groben Mahlgrad, immer noch einen akzeptablen, wenn nicht sogar ziemlich nice Espresso rauszuziehen. Aber er hat komplett recht, eine Mühle entscheidet darüber, ob man aus dem Mahlgut einen Espresso machen kann oder eigentlich nicht.
Was sind jetzt eure Vermarktungskanäle, also Marketing-Channels? Habt ihr da so, also du hast ein bisschen Messen und so Events angesprochen, wo man das dann ausprobieren kann. Es ist dann so Showcooking und dann gibt es den Espresso von euch dazu und dann kommt man in Berührung, weil so klassisch Performance-Marketing stelle ich mir jetzt schwierig vor.
Mit unserer Marke, also mit der Marge, die wir haben und auch mit dem Volumen, was wir da machen können, ist Performance-Marketing ein schwieriges Thema. Also vor allem jetzt auf die Conversion optimiert. Boah, weiß ich nicht, also wann wir da hinkommen und ob wir da hinkommen und ob das in irgendeine CPU reinpasst, den man sich irgendwie vorstellen kann. Keine Ahnung. Also im Moment nicht der Fokus. Was wir halt versuchen, ist über Messen und sowas und Kollaboration eigentlich Brand Reputation zu sammeln. Also irgendwie Leute mit der Marke zu konfrontieren, mit unserer Art, mit unserem Umgang, mit unserem Produkt und einfach zu gucken, dass das immer wieder ein bisschen Nachklang findet. Der Hauptvermarktungskanal in diesem Sinne ist so, wenn man jetzt analytisch drauf guckt, unser Webshop. In der Realität stimmt es aber gar nicht, weil wie gesagt, die Kundenakquise, und ich mag das Wort gar nicht, weil ich akquiriere keine Kunden, ich bediene die Bock haben auf die Lösung und dann möglichst gut. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also die meisten Sales, die wir generieren, ob die jetzt über ein Angebot gemacht werden oder ob die im Webshop irgendwann mal reinkommen, die meisten davon hatten wir mal in den Mails, vor allem auf Superchat, auf WhatsApp und in solchen Kanälen drinne. Es ist oft so, dass diese Offline-Experience entweder ein First-Touchpoint ist, der dann die nächste Reise antritt quasi, oder dieser letzte kleine Hebel, der umgeklappt werden muss, damit die Menschen das Vertrauen haben in das Produkt, weil es ist schwierig, Model One auf einem Bild so abzulichten, dass ich mir die Materialisierung vorstellen kann. Wir haben uns jetzt zum Beispiel dagegen entschieden, ein Chrom-Edelstahlgehäuse zu machen, sondern haben unseren Mineralwerkstoff, einfach wahnsinnig toll sich anfühlt, im Alltag mega tolle Eigenschaften mit sich bringt und uns eine ganz neue Designsprache ermöglicht hat. Aber online kann man das nicht fühlen. Das fühlt sich ja so an wie so Stein oder Marmor oder sowas. Und das ist total cool. Und online könnte man aber auch denken, es ist einfach ein Kunststoffgehäuse. So. Mhm. Unsere Massenablage ist 1,8 Kilogramm massives Aluminium, was enoxiert ist, um einfach keine Kratzer von irgendeiner Tasse zu kriegen. Aber ich habe schon die Frage bekommen, ob das jetzt eine Gummitassenablage ist zum Beispiel. Das heißt, um diese Wertigkeit, was für viele ein sehr wichtiger Punkt ist, erlebbar zu machen, kümmern wir uns darum, dass wir den Kunden möglichst nahe kommen. Wir haben so Konzepte wie Live-Demos, wo Kunden zu uns kommen. Deswegen haben wir auch den Showroom gebaut, in dem ich gerade sitze, damit wir das ein bisschen häufiger, schöner, verfügbarer machen können. Gegen Ende der Woche gibt es dann auch eine Seite auf der Website, wo man sich einfach reinbuchen kann und dann kann man erleben. Und wir organisieren jetzt gerade, und das wird jetzt auch gerade massiv angezogen, viele Offline-Events an unterschiedlichen Orten in Deutschland, weil nicht jeder verrückt genug ist, um von Österreich nach Suhl zu fahren, um sich eine Espressomaschine anzugucken. Und auch das hatten wir wirklich schon oft. Übernachtungen, 4, 5, 6 Stunden Fahrten zu uns. Und das ist krass. Und das zeigt mir natürlich eine gewisse Nachfrage, einen gewissen Demand danach, die Maschinen sehen. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass das passiert. Und wie genau das passiert, das variieren wir total krass. Wir sind da richtig in der Findungsphase. Bisher hat alles gut funktioniert, aber wir wollen dann noch so ein bisschen unseren eigenen Charakter mitfinden. Weil jedes Event kann anders sein, aber so ein bisschen so ein Grundkonsens von so sieht ein Maro-Event aus, ist auch nett. Wir machen Sachen bei Händlern, wir machen Sachen mit Freunden oder mit Partnern. Da gibt es unterschiedliche Sachen und so verteilt sich das auch. Also ich würde sagen, so ein Drittel vielleicht kauft wirklich, also nicht mal, deutlich unter einem Drittel würde ich jetzt mal schätzen, kauft, ohne uns mal kontaktiert zu haben. Dann wird ein Großteil davon eigentlich über Vincent oder mich im Kundensupport, in Beratungen quasi, per Mail, per Anruf oder sowas gemacht und andere kommen dann zu Live-Events. Das ist so ungefähr die Verteilung.
War das kannst du die nicht da? Nee. Ja, kannst du nicht. Es gibt ja hier so Röstereien, sag ich mal. Bei uns gibt es auch eine traditionelle Rösterei, die verkaufen auch viele Kaffeemaschinen, haben auch viele Siebträgermaschinen zum Ausprobieren vor Ort. Ja. Ist das eine Möglichkeit, dass du das machen kannst, oder sei danach zu klein? Also, dass er denen eine Maschine hinstellt, wer sich interessiert.
Ja, logisch oder einleuchtend so einen B2B-Händlervertrieb stark reinzugehen in unsere Rolle. Aber da gibt es vor allem zwei Punkte. Einer, der mir am wichtigsten bei der ganzen Frage ist Vertrauen, Intensität, Frequenz. Also mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wer kann wirklich als das Startup, das wir sind, mit der Neuheit an Technologie, die wir haben, wer kann das so gut rüberbringen oder ansatzweise so gut wie die Leute, die daran mitarbeiten, mitgearbeitet haben oder genau dafür leben? Schwierige Frage. Es ist viel anders an Model One. Im Endeffekt eigentlich nicht so, dass es jemand nicht versteht, aber eben doch sehr anders als die anderen Produkte, die da stehen. Ich glaube, man muss das Produkt sehr gut verstehen, um es eben auch dementsprechend verkaufen oder erklären zu können. Und das zweite Thema dabei ist eindeutig Marge, ne? Also wir haben im Einzelhandelsvertrieb Margen, die abgerufen werden von den Händlern, die sind teilweise einfach viel höher als die Marge, die ich überhaupt mache. Und dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Was dann noch dazu kommt, sind die Showmaschinen. Ich erzähle ja, dass wir seit Tag 1 eigentlich immer zu wenig Geräte haben. Das heißt, 10, 15, 20 Aussteller in Deutschland zu verteilen, wäre einfach für uns nicht praktikabel, weil bei uns steht der Kunde, der schon gekauft hat, immer an erster Stelle. Und dementsprechend entstanden einfach nie so viele Demo- und Showmaschinen. Alles, was hier rumsteht bei mir im Showroom, ist zum großen Teil irgendwie alte Maschinen, die wir aufgerüstet haben aus der Vorserie oder irgendeine B-Ware, weil da irgendein Kratzer im Gehäuse war, den wir nicht rausgeben wollten. Oder. Und die Sachen stehen bei mir, die würden beim Händler eh nicht ankommen, weil die müssen dann wieder perfekt sein. Wir haben einen Händler und das ist ein Schweizer. Da haben wir das wegen den Zollgeschichten, wegen Schengen-Raum tatsächlich so gemacht. Deswegen kostet, wenn man das jetzt sauber umrechnet, und das machen auch einige Schweizer, die Nachrichten bekomme ich immer mal, kostet die Maschine dort auch einfach ein Stückchen mehr, weil wir aber einfach wollen, dass auch Schweizer, wenn sie bei Maro eine Maschine kaufen, einen absolut genial guten Service kriegen können. Und den kann ich nicht garantieren, wenn ich aus der Schweiz eine einmal exportierte Maschine wieder zurückbringen muss. Das kostet extrem viel Geld. Sobald es über den Zoll muss, ist der Versand damit deutlich teurer, weil wir auch nur mit Kurierversand arbeiten. Ist das ein Niveau, was einfach nicht rechtfertigbar ist wirtschaftlich. Und dann kommt die Maschine mit viel Papierkram und teuer Geld bei mir an, dann repariere ich sie und dann geht sie wieder runter. Das dauert einfach zu lange. Das ist nicht der Zeitrahmen, den wir für uns als Anspruch gesetzt haben, der recht klar definiert ist bei uns. Deswegen haben wir das da mal so umgedreht. Das macht natürlich auch Sinn, aber das funktioniert nur, weil ich den Partner extrem gut finde. Die Kaffeewerkstatt in Zürich macht einfach einen tollen Job. Die haben extrem gute Techniker, haben schöne Showrooms und arbeiten auch eher im hochpreisigen Segment bei Siebträgermaschinen. Und all das passt halt einfach wie eine Faust aufs Auge. Und das sind so unsere Erfahrungen damit.
Ich verstehe. Ja, ist super interessant. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten, weil wir uns echt ein bisschen verquatscht haben. Aber so ist interessant. Also,
ich bin sehr dankbar,
dass du das sagst. Ich habe natürlich Bock, das auch auszuprobieren. Was mich jetzt interessiert ist, oder der Podcast heißt ja auch Happy Bootstrapping. Jetzt bootstrappt ihr ein Hardware-Produkt, was ja auch sehr preisintensiv ist. Und du scheinst es ja auch sehr leidenschaftlich zu machen. So kommst du mir zumindest rüber, dass du auch total Bock drauf hast. Dann gab es schon mal jemand, der bei euch angeklopft hat und gesagt hat, hey, das ist ja geil, was ihr da macht. Und kann ich da investieren? Ja. Ich helfe euch, wir produzieren das vor und dann könnt ihr in ganz andere Sphären kommen. Ist das was passiert und wäre das für euch interessant oder sagt ihr da eher nein?
Also das ist tatsächlich schon hier und da passiert. Auch, naja, das ist schon hier und da passiert. Das kommt oft mit Implikationen, die wir nicht bereit sind zu gehen. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, also Bootstrapping ist ja eher ein moralisches Qualitätssiegel, oder? Als alles andere. Das macht ja jetzt eine Firma nicht besser oder schlechter, weil die Werte muss man sich selber setzen und für die Erfüllung dieser Werte ist man weiterhin verantwortlich, ob man jetzt ohne oder mit Investor dasteht. Eigentlich im Grunde egal. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wenn der richtige Mensch, die richtige Firma mit den richtigen Möglichkeiten um die Ecke käme, um uns als Maro, und zwar wirklich als Maro, als das, was wir sind, auf eine andere Stufe zu verhelfen, auch wenn ich dieses Denken selbst schon nicht verstehe, dann würde ich davon nicht grundsätzlich abgeneigt. Also ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, für immer Bootstrap. Und es ist auch fragwürdig, was ist jetzt genau Bootstrap? Sind wir gebootstrapped, obwohl wir einen Angel haben, der auch den ein oder anderen Euro investiert hat in die Entwicklung, ohne die es nichts gäbe von dem, was wir tun, logischerweise. Das konnten wir mit dem Kindergeld nicht. Aber ich würde sagen, allein dadurch, dass wir versuchen, profitabel im Alltag zu stehen, ohne ständig neue Finanzierungsrunden zu machen und ich auch seit Ewigkeiten keinen Zuschuss in irgendeiner Art und Weise mir habe geben lassen, bezeichne ich uns schon als gebootstrapped. Es kommt halt ehrlich gesagt oft mit der Implikation von anderen Marken in einem ähnlichen Bereich, die dann halt die Marke haben wollen, beziehungsweise eigentlich die Marke killen wollen, also in den Mehrheiten wollen und dann uns als Entwicklungsbude haben, weil wir die Technologie, die wir haben, noch nicht so viele wirklich auf die Kette kriegen, muss man auch einfach dazu sagen. Das passiert immer mal und das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Also der Grundwert, der für mich oder auch für uns, da bin ich mir sehr sicher, hinter Maro steht, ist, etwas zu schaffen aus eigener Kraft und das Resultat unter diesem Namen auch zu sehen und langfristig mit diesem Namen eine Marke zu bauen. Also eine Identifikationsebene für Menschen, die sagen, mir ist es halt nahegelegen, ein bisschen bessere Produkte zu haben. Und dafür will ich die Entscheidungen treffen können, wie ich Qualität sehe, wie ich Marke sehe, wie ich die Weiterentwicklung dieser Firma sehe. Und dieser Name, dass er da draufsteht, der ist für mich tatsächlich sehr wichtig. Deswegen ist das nicht der Weg, den ich bereit bin, mitzugehen. Aber käme jetzt jemand mit den richtigen Assets um die Ecken, der wirklich spürbar das, was wir tun, unterstützen möchte, dann bin ich davon nicht abgeneigt, glaube ich. Aber das ist immer im individuellsten Fall zu klären.
Kannst du jetzt, wenn ihr jetzt profitabel seid und ihr habt ja jetzt auch was vorzuweisen und wenn du jetzt deine Hausbank nimmst du ein Gerät mit und stellst es denen hin und sagst, hey, könnt ihr uns nicht einen Kredit geben, damit wir die Produktion so vorfinanzieren können, dass wir am nächsten Tag was verschicken können? Ist das was ihr euch überlegt oder ist also unsere, das so schwierig
wir, noch? Wir haben als Firma einen Kontokurrentkredit, ne, einfach um so ein bisschen Liquiditätsflexibilität zu haben, die im Hardware-Bereich definitiv absolut notwendig ist. Und profitabel, wenn ich das sage, heißt es ja nicht kontinuierlich oder auf jedes Jahr gerechnet profitabel. Ja. Wir haben, glaube ich, eine gute Chance, dieses Jahr glatt rauszulutschen. Und was ich übelst genial fände, wenn wir das hinkriegen, da glaube ich dran, das sieht ganz danach aus, ja. Und die Frage ist, also wir haben diese Kontokorrentlinie und wir brauchen sie, wir benutzen sie. Die Bank ist als solches gar nicht das, was uns gerade bremst, oder das Geld ist nicht das, was unsere Produktion gerade bremst. Wir müssen sicherlich hier und da mal investieren, um das langfristig zu lösen, aber es ist nicht, dass wir nicht vorbestellen können oder nicht eh schon lange vorbeschaffen für unsere Teile. Es gibt halt nur ein paar Komponenten, bei denen ist das herstellungstechnisch nicht so skalierbar, wie wir es gehofft haben. Und das bremst das an der Stelle auch aus. Aber wenn wir jetzt hier von Ausbremsen reden, rede ich auch ohnehin nicht von einem Niveau, was irgendwie erschreckend, schockierend niedrig ist, sondern einfach von einem Zustand, den man im Blick haben muss, wenn man vorhat, noch weiter zu wachsen. Das ist eher so der Standpunkt an der Stelle. Und da sind wir auch wir sind entscheidungsfrei. Wir haben genug Freiheiten, um gute Entscheidungen für unser Produkt, unsere Kunden und unser Fortbestehen zu treffen. Da sind wir schon. Ja, es gibt halt nur Großprojekte. Das ist eine starke Teamvergrößerung, die man auch bedacht machen sollte. Mhm. Natürlich dann andere Projekte mit unterstützen, anschieben können und auch einfach die Vielfältigkeit von dem, was wir bei Maro machen, unterstützen würden. Da hätte ich persönlich Lust drauf. Aber sowas kommt halt dann zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen, weil wir sind gut daran gelegen und davon bin ich überzeugt, unseren Fokus genau da zu halten, wo wir jetzt sind. Und zwar das, was wir in einer sehr starken Fuck-Around-and-Find-Out-Mentalität in 4-5 Jahren zusammengepatcht haben, in den Flow zu bringen, mit Menschen, die darauf Bock haben, die dafür diese Marke auch stehen. Ich finde es auch gerade ganz elementar, dass diese ersten Mitarbeiter von uns da sind und zu merken, wie sie mit Werten wachsen und dass sie die Werte von uns irgendwie aufnehmen. Dabei muss man sich auch mal Gedanken machen, was sind denn die eigenen Werte? Auch ein sehr interessanter Prozess. Ja, und ich glaube, damit machen wir eigentlich das Nötigste richtig und in der Intensität, wie wir es gerade brauchen, um langfristig das zu machen, was ich machen will. Und das ist ja am Ende das Ziel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade ein bisschen auch so den Fuck-up-Begriff benutzt. Habt ihr da in den letzten Jahren, gab es mal Situationen, also ich kann mir vorstellen, dass viele Dinge schiefgelaufen sind, vor allem wenn man, du hast dir das beschrieben, wie der erste Prototyp ausgesehen hat, da wird wahrscheinlich hier und da mal was rausgelaufen, dann muss man was neu bauen oder was auch immer,
was kaputt geht. Das ist ja das Problem, das hat schon mal gar nicht zusammengepasst.
Ja, also gab es irgendwelche größeren Themen, wo ihr kurz davor wart, mal hinzuwerfen? Oder habt ihr immer gesagt, wir ziehen das durch?
Nee, also ich meine, hey, wenn du halt, also ich kann mich, wenn ich die Frage höre, weiß ich immer, ich habe sofort eine Situation im Kopf und das war wirklich kurz, das war so der Zeitraum, als alle Baugruppen für den ersten Prototypen ankamen. Und wir haben mit der Elektronik gekämpft, wie blöd. Und dann kam das Display und es hat auch nichts funktioniert. Also wirklich extrem doll nichts funktioniert. Also nicht so, wie wir es dachten, nicht so, wie es sollte. Da war ganz viel schief und wir saßen, ich glaube, da 4 Wochen kontinuierlich, 7 Tage die Woche, 16 bis 19 Stunden irgendwie im Office und haben einfach nur versucht, grob alles zum Funktionieren zu bringen und zu checken, was eigentlich der Grund für was ist. Und in dem Bereich, als die Elektronik dann auch in der zweiten Revision wieder nichts richtig gemacht hat und zwar diesmal ganz andere Sachen nicht richtig gemacht hat, was auch an Corona lag, weil man immer andere Teile beschaffen musste, weil es nie eine Sache kontinuierlich gab. Ja. Das war so ein Zeitraum, da weiß ich, dass wir richtig auf dem Zahnfleisch krochen und ich weiß auch, dass wir dass wir so ein bisschen so perspektivlos gesprochen haben damals. Zum Beispiel mit Jürgen, der hat zu der Zeit mal ein bisschen Sorgen bekommen, unser Angel, weil wir so abgefuckt waren. Und im Nachblick war das ganz lustig, weil Robin und ich haben dann festgestellt, das, was wir gesagt haben, klingt probably sehr, sehr doll nach, wir sind kurz davor, hier irgendwas hinzuschweißen. Aber wir waren uns dann auch einig, wir waren zwar übel abgefuckt, richtig fertig, übermüdet, überarbeitet und völlig perspektivenlos, aber niemand hat wirklich darüber nachgedacht, hier irgendwas hinzuschweißen. Es ist halt nervig, wenn Technik nicht funktioniert, aber das Nette an Technik ist, wenn man sich ein bisschen damit auskriegt, kriegen wir das schon irgendwie noch hin. Und das war immer die Perspektive bei allem. Also schön war es nicht immer, aber einen richtig echten, lass das mal nicht mehr machen Moment gab es nicht. Auch wegen Investment Bias. Ich meine, wir waren so viel, so tief drinne, privat, emotional und alles Mögliche, da waren wir ganz weit von entfernt.
Habt ihr irgendwelche Mentoren jetzt außer dem Jürgen dann gehabt, die euch da supportet haben? Du hast ja schon den über 60-jährigen Mittelständler angesprochen, der euch so ein bisschen da am Anfang gepusht hat, aber also jetzt seid ihr ja auch beide da relativ jung gewesen in den letzten Jahren, seid es immer noch. Und dann sowas jetzt hinzubekommen, Personal aufzubauen, Hardware mit Software zu verknüpfen und dann remote drauf zuzugreifen zu können, da sind ja schon ganz viel größere Firmen dran gescheitert und ihr habt es irgendwie geschafft. Das ist ja auch schon was man auf jeden Fall auch einen Hut vorziehen kann. Aber gab es irgendwelche Leute, die euch da außerhalb von eurem Kosmos noch unterstützt haben?
Ich glaube, auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich das jetzt nur für mich beantworten würde, würde ich sagen, ich habe mir an jeder Stelle oder an Stellen, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht möglich, nur mit Google das Wissen aufzubauen, was ich brauche, Menschen gesucht oder glücklicherweise durch Zufall gefunden, die gewisse Erfahrungen in gewissen Bereichen gemacht haben. Also ich habe ja vorhin von Coffee Circle geredet, ein paar Jahre später, nachdem ich dieses Erlebnis hatte, habe ich eine Mail von dem damaligen quasi Produktchef von Coffee Circle bekommen, also alles, was nicht Kaffee war, sondern alles, was Produkt im Onlineshop war, weil er sich interessiert hat für das, was wir getan haben, und er war ein richtig krasser Business-Dude. So, und wir hatten das erste Meeting, er hat mich auseinandergenommen. Es war kein schönes Meeting für mich, weil das ganze Produkt plötzlich keinen Sinn mehr gemacht hat. Ich war kurz davor, alles einfach über den Haufen, nicht aufhören, aber neu und alles anders, so. Und genau der Mann wurde im Endeffekt jemand, der mich jetzt über Jahre auch so ein bisschen hier und da unterstützt hat. Und der hat mit mir, der hat mir an ein paar Stellen weitergeholfen. Ob das Marktverständnis, Kontakte oder Business Development Fragen und Pläne machen, sonstige Sachen sind. Ähnlich ist das auch nochmal im Marketing passiert, auch von der ehemaligen Coffee Circle Mitarbeiterin. Das ist unsere Katrin, die uns bei Themen wie Zielsetzung und D2C Marketing, wie baut man sowas in-house, wirklich weitergeholfen hat. Wir hatten wahnsinnig viele Schritte, Zwischenschritte mit Marketingagenturen in verschiedenen Bereichen, wo viele Sachen oft nicht so funktioniert haben, wie wir sie gebraucht haben. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass wir einfach wirklich doll alles selber machen werden, auch Marketing, auch all das. Und das war die beste Entscheidung unseres Lebens, das genauso zu tun. Und dann hat man irgendwie immer Menschen, also ich vor allem, habe mir irgendwie Menschen gesucht. Robin ist es jetzt mittlerweile auch passiert, dass wir im Softwarebereich so ein bisschen eine Company für ihn gefunden haben. Das ist eher relativ frisch. Also ich würde sagen, Robin hat sein Wissen einfach aus dem Internet und aus mit mir zusammen philosophieren, wie man es machen könnte, wenn man nicht weiß, wie es geht, rausgenommen. Und so hatten wir immer das Glück, Menschen zu haben, die entweder genau dort oder in einem ähnlichen Bereich irgendwelche Erfahrungen haben, die sie zumindest mit einem teilen können. Und selten kopiert man es einfach, aber es ist zumindest wie so eine Art Wertungseindruck, wie so eine Ersterfahrung, so eine Vorschrift. Also nicht im Sinne von Vorschrift, du musst, sondern wie vorgeschrieben, so könnte man und dann passiert vielleicht das. Mhm. Das habe ich mir sehr viel gesucht, würde ich sagen, einfach weil es für mich immer ein sehr gutes Gefühl ist, zu wissen, dass ich eine gute Informationsbasis habe, um Entscheidungen und Aktionen irgendwie treten zu lassen. Aber wirklich relevant war auch wirklich Jürgen. Da muss man sagen, er ist so ein bisschen unser Ziehvater geworden. Es war auch familiär, ehrlich gesagt, nicht immer einfach darzustellen, was wir jetzt tun, dass wir eine Kaffeemaschine
haben. Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das hat lange gebraucht, bis die Leute auch verstanden haben, was wir eigentlich tun, so. Und das hat dann unterschiedliche Reaktionen für sich gefordert. Jürgen war tatsächlich kontinuierlich einfach, der hat uns verschiedene Sachen gezeigt, gelernt. Und auch ganz viele Sachen war mit Absicht nicht genau erklärt, wie es funktioniert, weil es nicht die nötige Information zur richtigen Zeit war. Stand uns bei Entscheidungen zu Rat und hat uns zu denen gemacht, die ihn eigentlich so im Alltag nicht brauchen. Also, es war von Anfang an, hat er uns extrem, extrem lange Leine gelassen. Wir haben uns eigentlich selbst angeleitet am Anfang, hatten dauernd das Gefühl, ihn zu fragen und ihn zu benachrichtigen und was. Und da irgendwann haben wir gemerkt, jo, da ist jemand, der vertraut uns. Der hat eigentlich so viel Erfahrung, dass er es nicht dürfte, aber er tut's. Und das war das größte Geschenk, glaube ich, was man so kriegen kann. Dass man an dem Punkt, wo man sich zu zwei 19-Jährige denkt, wir bauen die beste Siebträgermaschine und ja, wir haben keinen Beweis dafür, dass man Menschen findet, die da Bock haben, einfach ja zu sagen. Und das ist krass.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Mich würde noch kurz interessieren, was hast du denn oder was habt ihr denn jetzt für Ziele noch für dieses und fürs nächste Jahr oder plant es soweit gar nicht voraus? Ihr
hast gesagt,
ihr wollt erstmal, okay.
Ja. Das Kurze und Agile vom Anfang, das hat sich tatsächlich einer leichten Planung jetzt unterworfen. Also das okay. Muss ich ehrlich sagen. Für uns geht jetzt der Q4 los. Das ist natürlich viel Action. Normalerweise wären wahrscheinlich viele im Online-Shop für uns brutal viel unterwegs. Also der September geht jetzt dieses Wochenende los mit dem Leipzig Coffee Festival. Darauf ist das Wochenende das Frankfurt Coffee Festival. Darauf, dass die komplette Woche wird die Berlin Coffee Week sein. Da werde ich einmal in Berlin sein zu einem kleinen Überraschungsevent, wo wir später noch Informationen zu teilen. Dann bin ich am 25. nochmal in Zürich für ein kleines Show-off von Model One. Und im Oktober starten wir auch direkt mit mehreren eigenen Events und noch anderen externen Messen rein. Also das heißt, für uns kommt jetzt sehr viel unterwegs seit Zeit. Und ich freue mich sehr darauf, auch wenn es immer eine Challenge ist, weil wir einfach zu wenige Menschen dafür sind eigentlich. Aber es war immer cool, es macht immer Spaß. Wir sind einfach viele Freunde mittlerweile auf diesen ganzen Events und Messen. Und wir machen natürlich intern einfach viel. Also sowohl an unserer Content-Strategie wird einfach permanent geschraubt. Wir ballern Content raus. In der Frequenz, die wäre von einem halben Jahr nicht gedacht, denkbar gewesen und dank Vincent auch in der Qualität, die ich mir nie hätte vorstellen können für unseren eigenen Content. Das ist super. Wir entwickeln in der Hardware, in der Software. Wir wollen einfach unser Produkt besser machen. Das ist die kontinuierliche Anspruch. Das heißt, wir wissen genau, dass es noch einige Features zu delivern gibt, einige Supply Chain Themen zu machen gibt, damit unsere Produktion halt skalieren kann. Und daran arbeiten wir mit Nachdruck und mit viel Spaß und einfach glückliche Kunden zu haben und zu zeigen, dass es möglich ist, in Deutschland Technologie zu bauen, ganze Produkte zu designen, aber eben auch herzustellen und damit Kunden glücklich zu machen mit einer echt relativ regionalen Lieferkette und Ideen, die aus jungen Köpfen von hier kommen.
Habt ihr auf der Website eine Übersicht, wann ihr wo die Tour macht? Also gibt es in Süddeutschland irgendwo die Möglichkeit, das mal auszuprobieren?
Wir planen gerade an einem Event in Regensburg. Da gibt es aber noch gar kein Datum. Ansonsten haben wir im süddeutschen Raum, habe ich jetzt gerade nichts auf dem Schirm. Aber das kriegt man auf jeden Fall hin. Also dieses Bedürfnis werden wir noch stillen können, das verspreche ich dir. Und zu der Frage, ob man das sieht. Also wenn ich morgen Glück habe, dann schaffe ich den Website-Blog morgen irgendwann durch und dann sollte das ab Freitag online gehen, circa. Dann haben wir auch die Event-Übersicht dort. Wir haben aber auf unserer Maro Home, wenn man sich da dort einen Account macht, haben wir auch schon einen kleinen Blog, wo man die ganzen anstehenden Events sieht. Das heißt, das kann man erfahren. Im Newsletter erfährt man bei uns sowas auch. Das machen wir auch relativ aktiv, das ganze Newslettering-Thema. Genau, also es gibt eigentlich sehr viele Orte, Instagram, Facebook, Newsletter. Eigentlich sieht man es überall, wo man hinguckt.
Zum Newsletter also anmelden. So, ja. Jetzt kommen wir ja schon bald Richtung Weihnachten. Kannst du für so ein Produkt eine Black Friday Aktion machen oder ist das was du gar nicht machen wirst, weil es die Marke beschädigt?
Auf gar keinen Fall. Also das ist bei uns irgendwie so eine richtig lange schon existente und sehr stabile Grundsatzmeinung, dass es grundsätzlich keine Rabatte auf Model One gibt, weil ich glaube, damit entwerte ich das Produkt, weil das, was wir tun, es fühlt sich nur falsch an, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, weil ich habe diese Geräte gebaut, ich habe sie verkauft, ich mache Werbung dafür und wir machen nicht die Marge, bei der man irgendwoher argumentieren kann, dass wir uns jetzt unrechtmäßig und unproportional daran bereichern. Das ist einfach nicht der Fall. Ich kenne die Leute, die es heute zusammenbauen. Ich kenne meine Leute, meinen Vincent, der mit den Kunden extrem viel Mühe sich gibt. Und wir müssen diese Leute bezahlen. Und das Gesamtkonstrukt löst in mir komische Gefühle aus, wenn ich darüber nachdenke, dort einen Rabatt drauf zu geben. Das ist einfach überhaupt nicht der Weg, den wir machen können. Also wirklich aus Können-Perspektive nein.
Verstehe.
Und aus Wollen-Perspektive definitiv auch nein. Also ehrlich gesagt, wenn jemand irgendwie ein Thema hat und ich gebe da mal einen kostenlosen Entkalker mit oder mach mal eine Tasse günstiger oder whatever, damit kann ich durchaus immer mal leben. Auch das machen wir nicht in Masse, weil wir müssen von all dem hier wirklich unser Brötchen, unser Wasser und unseren Döner bezahlen. Und das ist halt das ist wirklich der Grund. Das hat nichts mit Habgier zu tun. Also da sind wir wirklich sehr weit von entfernt. Wir sind sehr karitativ unterwegs an vielen Themen, was ich als Geschäftsführer leider irgendwann mal abstellen muss. Aber dieses Thema von Rabatten auf Model One, das ist wirklich ganz stark, ganz klares Nein.
Mir ging es nur darum, ob die Hörerinnen jetzt auf eine Rabattaktion für Black Friday warten oder die können einfach direkt bestellen, ist auch okay.
Genau.
Alles klar. Max, vielen Dank fürs Teilen von der Story. Ist super interessant, auch mal sowas zu hören. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und bleibt weiterhin mit der Leidenschaft dabei. Dann wird das alles schon noch durch die Decke gehen.
Ey, wow, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine tolle Plattform. Ich fand es auch mega nett, mit dir zu quatschen. Und ja, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, wir sind auf allen Kanälen überall zu erreichen, wie ich schon erwähnt habe. Wir freuen uns immer über Fragen und Inspiration. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Mir hat wirklich mega viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
Vielen Dank für die Blumen und dann viel Erfolg und bis bald. Mach's gut.
Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 141 von Happy Bootstrapping. Lass mir doch gerne einen Kommentar da, wie hat's dir gefallen. Schick mir eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Nochmal kurz zur Erinnerung, falls du auf der Bits & Pretzels bist, hau mich gerne an. Dann können wir ein Bierchen zusammen trinken oder uns ein bisschen über Bootstrapping unterhalten. Und ja, in der nächsten Woche habe ich einen spannenden Gast, und zwar den Martin Höller, ein Indie-Hacker, der eben aus Österreich nach Italien umgezogen ist. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie das Ganze aussieht und wie Italien so Gründerin willkommen heißt. Und ja, hauptsächlich geht es bei ihm um die App In Your Face, die dich an Meetings erinnert. Also da kommst du auch gar nicht mehr vorbei, deswegen In Your Face. Hör nächste Woche unbedingt rein in Folge 141. Bis dann, ciao, ciao.